Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ich weiß nicht, ob du das hattest, aber ich hatte das von Anfang an nicht. Also ich wollte halt immer, es war immer das Ziel, alle Einnahmen zu nehmen, sowohl aus meinem Angestelltenverhältnis als auch aus meiner Selbstständigkeit und die immer umzuschiften in meine Investments vor dem Hintergrund, dass ich davon irgendwann leben können möchte. Und deswegen bin ich da ein bisschen, ja, einen anderen Weg gegangen und habe tatsächlich die finanzielle Unabhängigkeit damit erreicht. Und ansonsten hätte ich ja nur Projekt A gegen Projekt B, was Abhängigkeit angeht, getauscht. Also das Angestellten-Dasein jetzt gegen die Selbstständigkeit.
Es ist schon wieder 47 Folgen her, seit Lars Wrobbel das letzte Mal im Finanzrocker-Podcast zu Gast war. In der Zwischenzeit ist eine ganze Menge bei Lars und auch an den Märkten passiert, sodass wir viele unterschiedliche Themen hatten, über die wir sprechen konnten. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer leicht verspäteten Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und diese 248. Episode sollte eigentlich schon vor 2 Wochen erscheinen. Leider hat der eingeplante Gast den Aufnahmetermin gleich 3-mal verschoben und dann ein paar Stunden vor der Aufnahme aus merkwürdigen Gründen komplett abgesagt. Einerseits ist sowas sehr ärgerlich, denn ich habe dafür auch einige andere Anfragen abgelehnt bzw. verschoben. Aber auf der anderen Seite ist so ein unprofessionelles Verhalten in 9 Jahren jetzt zum ersten Mal vorgekommen. Und da muss man auch mal das Positive sehen. Um jetzt keine halbgare Episode rauszuhauen, ziehe ich die April-Episode einfach vor und versuche für die ausgefallene Folge ein anderes Thema vorzustellen. Mein Dank gilt an dieser Stelle meinem heutigen Gast, der sofort zugestimmt hat, den eigentlichen Termin ein paar Tage vorzuziehen. Also nochmal herzlichen Dank an dich, Lars. Lars Wrobbel ist heute schon zum 6. Mal insgesamt zu Gast. Er begleitet den Podcast schon sehr lange und in der Vergangenheit haben wir uns über die unterschiedlichsten Themen unterhalten und nicht nur P2P-Kredite. Gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn war er in Folge 127 auch schon in einem sehr schönen Mixtape zu Gast. Und da die letzte Aufnahme schon wieder 2,5 Jahre her ist, war es an der Zeit für ein Update und wir sprechen in knapp 80 Minuten über die Änderungen in der Asset-Allokation von Lars, das enorme Risiko bei bestimmten Investitionen, die Finfluencer-Bubble und natürlich auch das Thema P2P-Kredite, bei dem sich in den letzten Monaten ebenfalls einiges geändert hat. Das Gespräch ist etwas länger geworden und auch nicht so ein typisches Interview geworden, aber ich finde, dass gerade solche Folgen auch nochmal für zusätzliche Abwechslung sorgen. An dieser Stelle aber auch nochmal der obligatorische Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich weder um eine Anlage-, Aktien- oder Investitionsempfehlung, noch um eine Anlageberatung. Wir geben unsere persönlichen Meinungen und Erfahrungen wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen und damit auch euer Risiko. Und damit gehen wir ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute zum 6. Mal in den Norden Nordrhein-Westfalens zu Lars Wrobbel. Lars war das erste Mal vor fast genau 8 Jahren zu Gast und das letzte Mal in der Jubiläumsfolge 200. Die ist auch schon wieder 2,5 Jahre her. Seitdem ist eine ganze Menge passiert, über das wir heute auch sprechen wollen. Und ich sage erstmal Welcome back im Finanzrocker-Podcast, Lars. Schön, dass du da bist.
Ja, moin Daniel. Schön, dass ich mal wieder da sein darf. Hab dich schon doll vermisst.
Ja, wir haben uns ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Wir haben zwar immer so ein bisschen geschrieben, aber nachdem Alexander ja im Dezember zu Gast war, war es ja auch nur noch eine Frage der Zeit, bis du mal wieder aufholen musst, ne? Weil Alexander war ja jetzt führend mit seinem 6. Besuch.
Ja, gut, das musst du natürlich entscheiden. Ich weiß nicht, wonach du das immer entscheidest, wen du einlädst, aber ist natürlich immer schön, mit dir zu sprechen und vor allem über das Thema Finanzen.
Ja, und wir haben ja auch viele unterschiedliche Themen und ich fand es so lustig. Ich habe mich gestern ja zwangsweise bei Telegram angemeldet und der Erste, der sich gleich gemeldet hat, das warst du.
Ja, da bleibt nichts verborgen bei Telegram, aber das weißt du ja mittlerweile selbst.
Das weiß ich selbst, aber ich habe mich ja nicht angemeldet vorher, weil das Thema Telegram war einfach nicht so mein Ding. Und jetzt habe ich halt festgestellt, dass jemand auf den Namen Finanzrocker einen Kryptokanal eröffnet hat mit meinem Foto und dort irgendwelche Fake News und komischen Links postet. Deswegen muss man da schon immer drauf achten. Also das Thema Identitätsdiebstahl ist extrem geworden in den letzten Monaten. Und jetzt mit dem Thema KI wird es künftig noch extrem zunehmen. Und man muss wirklich auf alles achten. Und die KI ist Fluch und Segen zugleich, oder?
Ja, sehe ich absolut auch so. Ich meine, ich nutze das ja selber mittlerweile im Alltag. Aber als du mir gestern den Kanal gezeigt hast von dir, der da kopiert wurde, war ich echt überrascht, wie gut der auch gemacht wurde. Ja. Das ist nicht vergleichbar mit den Scams, die man so auf Instagram sieht oder so. Also der Kanal, der wurde schon lange bewirtschaftet, glaube ich, und auch gar nicht so schlecht. Also das haben sie gut gemacht. Ich habe dich ehrlicherweise nie bei Telegram gesucht, weil ich wusste, dass du da nicht bist.
Deswegen habe ich mich da auch nicht gesucht.
Ja,
aber
war ich echt überrascht.
Den Kanal gibt es erst seit Mitte Februar und ich vermute, die letzte Podcast-Folge hängt damit zusammen. Und für mich ist jetzt die Konsequenz einfach, dass ich versuche, überall einen Finanzrocker-Kanal zu eröffnen. Ich habe jetzt bei WhatsApp einen eröffnet, damit kein anderer damit Schindluder betreiben kann. Also wer richtige Finanzrocker-News erfahren will, der kann den WhatsApp-Kanal gerne mal abonnieren. Ich verlinke den auch. Aber das habe ich auch bei TikTok gemacht.
Ja, aber ansonsten, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, dann sieht man das schon, dass es nicht die echten Accounts sind, weil meistens sind die ja irgendwie mit einem Unterstrich. Aber du hast recht, wenn du überhaupt gar keinen Kanal auf TikTok oder so hast, dann können die natürlich das Original nehmen und richtig schön faken, so wie sie es jetzt auch bei Telegram gemacht haben, weil das sah schon sehr nach dir aus. Aber ich weiß natürlich, dass du nicht über Kryptowährung schreibst. Und,
das ist der Haken.
Wieder deiner Hörer, oder? Wissen, ja.
Genau, ja, ich hoffe es. Aber es gibt immer welche, die drauf reinfallen. Und das ist ja bei Instagram genauso. Aber darüber wollen wir uns ja heute nicht weiter auslassen. Das Thema ist natürlich auch etwas, wo wir eine ganze Podcast-Folge mitfüllen können. Aber ich habe ja eben schon gesagt, wir haben im Dezember 2021 die letzte Folge aufgenommen. Und du meintest im Vorfeld, du hättest das Gefühl, das Interview hätte vor 100 Jahren stattgefunden. Was hat sich denn bei dir persönlich so geändert seit dem letzten Interview, dass es dir ewig lange vorkam?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob sich so viel bei mir persönlich geändert hat. Also das war jetzt eher auf die Themen bezogen, über die wir da so gesprochen haben, Celsius etc. Aber was sicher neu ist im Vergleich jetzt zum letzten Interview, also es gibt Nachwuchs bei uns in den nächsten Wochen. Mhm. Alexandra und ich, wir erwarten jetzt eine Tochter. Für mich das zweite Kind, für sie ja das erste. Und das dauert jetzt noch, ja, wir hoffen so noch ein, zwei Wochen und dann ist unser Nachwuchs da. Ist natürlich super spannend. Deine Leitung geht heute nicht mehr nach Delbrück, so wie beim letzten Mal. Wir sind umgezogen, nicht weit weg, aber wir mussten umziehen, weil unser Vermieter damals einen Eigenbedarf angemeldet hat, passend zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk. Das war natürlich ein ziemlicher Schock, weil wir da gerne gewohnt haben.
Ja.
Und dann ausziehen müssen, das war echt ein blödes Gefühl, wo ich mir dann dachte, okay, vielleicht wäre ein Eigenheim doch die bessere Wahl gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir jetzt wieder was gefunden, aber das war erstmal drei, vier Monate Stress, da was Neues zu finden. Gerade in der Zeit, Weihnachten 2022, war natürlich alles doppelt so teuer, also ist Wahnsinn. Aber wir haben dann doch noch was Schönes gefunden. Ja, ansonsten, was hat sich noch geändert? Ja, du weißt ja, dass ich mir immer 5 Jahresziele setze, die ich so erreichen möchte. Und 2023 war tatsächlich das allererste Jahr, wo ich das nicht gemacht habe. Und es war überraschend das beste Jahr für mich als Unternehmer.
Woran liegt das?
Das weiß ich nicht. Ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück, ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber ich habe jetzt nicht danach gesucht. Also ich habe halt hier und da mal ein bisschen Glück gehabt. Ja, deswegen habe ich mir aber jetzt für 2024 auch keine großen Ziele gesetzt, bis auf jetzt die Familie, die steht jetzt halt im Fokus. Ansonsten ein paar Reisen, es geht wieder auf die Nomad Cruise jetzt im Oktober und jetzt im Sommer verbringen wir ein paar Wochen beziehungsweise anderthalb Monate dann an der dänischen Küste mit dem neuen Nachwuchs, das war am unkompliziertesten. Ja, aber das sind glaube ich so ein bisschen meine News.
Ja, ist ja einiges passiert und das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Jahr für dich jetzt mit dem Nachwuchs und da ändert sich ja auch eine ganze Menge jetzt auch in deinem Leben, ne?
Ja, da freue ich mich aber schon drauf, weil du weißt ja, ich bin ziemlich routinemäßig unterwegs. Ich bin wirklich ein Routinetier gerade, was die Selbstständigkeit angeht, hier zu Hause.
Ja.
Und das freue ich mich schon drauf, dass es so ein bisschen aufgebrochen wird und mal so ein bisschen Leben hier wieder in der Bude ist.
Ja, und Leben in der Bude, bei mir hat sich ja auch was geändert. Ich bin ja seit über einem Jahr wieder fest angestellt, weil mir eben dieses Leben in der Bude gefehlt hat. Und wir haben ja damals in dem Interview auch so über das Vermissen von Austausch mit Kollegen gesprochen. Bei mir hat sich das jetzt komplett geändert. Wie hat sich das in deiner Selbstständigkeit geändert? Ist dir das noch nicht auf dem Dorf, auf dem Kopf gefallen, die Einöde? Oder geht das alles noch?
Ja, gute Frage. Wir haben ja ziemlich viele Parallelen in unserem Leben, was unseren Karriereweg angeht. Aber im Gegensatz zu dir vermisse ich meine Kollegen immer noch nicht. Und ich fühle mich tatsächlich in der Selbstständigkeit wirklich gut aufgehoben, weil ich brauche einfach so ein bisschen auch die Ruhe, um zu arbeiten. Mhm. Und ich habe ja auch meinen Sohn und meine Frau, die ist ja auch ziemlich oft zu Hause, ist ja Lehrerin, die ist ja auch schon ab Nachmittag zu Hause. Also hier ist eigentlich immer was los. Und ja. Ansonsten brauche ich tatsächlich kein Büro und keine Kollegen. Aber ich habe echt allergrößten Respekt vor dir, dass du wieder in den Job zurückgegangen bist und da echt eine klare Entscheidung getroffen hast. Ich könnte mir das ehrlicherweise für mich nicht vorstellen, es sei denn, es ist halt finanziell notwendig, klar, dann muss ich das machen. Ja. Aber ansonsten ist das schon ganz cool, das alles in Eigenregie zu machen. Aber mich würde mal interessieren, würdest du denn wieder zurückgehen?
In die Selbstständigkeit?
Oder ist das Thema für dich komplett durch?
Nö, komplett durch ist es nicht, aber die Herausforderung war ja damals zum einen, dass der Markt einfach schwierig geworden war, also sowohl der Podcast-Markt als auch der Finfluencer-Markt, das war ja der eine Punkt und der andere Punkt, dass ich halt den ganzen Tag nur hier zu Hause vor mich hingewerkelt habe und keinen Austausch hatte und mir ist es auch unglaublich schwer gefallen, da wieder zurückzufinden in dieses Leben im Büro. Mittlerweile gelingt mir das gut und wir haben ja auch eine flexible Homeoffice-Regelung, das erleichtert vieles. Aber es hat schon eine Zeit gedauert und ich kann mir das durchaus vorstellen, aber momentan sehe ich mich tatsächlich genau da am richtigen Platz.
Also bevor ich halt super Respekt habe, bist du jetzt quasi wieder nebenberuflich selbstständig und ich weiß ja, was das für eine Maloche war, die ich damals hatte. Und ich habe mir gesagt, okay, ich kann das 5 bis 10 Jahre machen, das ist okay, bis ich mir was aufgebaut habe, aber irgendwann muss ich mich dann auch entscheiden. Und jetzt wieder zurückzugehen und das wieder doppelt zu haben, das wäre für mich nichts. Deswegen Respekt, dass du das auf jeden Fall gemacht hast.
Ja, und vor allen Dingen, dass ich es jetzt auch schon seit 13 Monaten durchhalte oder durchgehalten habe und nach wie vor auch Spaß dran habe. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil wenn du keine Lust drauf hast, dann bringt es auch nichts.
Ja, wobei die Worte durchhalten und Spaß haben, die beißen sich jetzt ein bisschen, aber ist auf jeden Fall gut zu hören, dass du noch Spaß hast, weil ansonsten müsstest du halt irgendwann auch mal den Fokus auf das eine oder das andere setzen, weil ansonsten machst du dich auch irgendwann kaputt.
Genau, und das ist ja die große Herausforderung und ich habe von vornherein gesagt, ich mache Finanzrocker weiter, aber eben auf Sparflamme. Funktioniert ganz gut. Jetzt bei unserem Interview war es natürlich ein bisschen schwierig, dadurch, dass eben die vorherige Aufnahme ins Wasser gefallen ist, nachdem ich da 3-mal versetzt wurde. Und das sind so Sachen, die kannst du dann nicht so einfach abwedern mit der Haupttätigkeit.
Was machst du da in so einem Fall? Ich meine, du hast ja dann, keine Ahnung, einen Interviewtermin, weiß ich nicht, 17 Uhr und dann sagt derjenige 5 Minuten vorher ab und du hast vielleicht auch Termine vorher verschoben extra dafür. Das ist super ärgerlich, oder?
Natürlich ist es super ärgerlich und ich plane ja extra lange im Voraus und da war das jetzt so, für Anfang Februar war der Termin und dann hat er ihn erstmal um 4 Wochen verschoben, dann nochmal um eine Woche, dann nochmal um einen Tag und dann hat er ihn abgesagt und das ist dann natürlich extrem schwierig und da findest du auf die Schnelle nichts Neues und das war jetzt eben auch die Herausforderung, was mache ich jetzt und wir haben jetzt unsere Folge vorgezogen und jetzt für April muss ich dann suchen, aber das sind die Herausforderungen, die ich dann wirklich habe und man darf das aber auch nicht so verbissen sehen, weil letztendlich, ich mache es jetzt nebenbei und wenn dann so ein Fall ist, dann ist es halt so. Aber man darf eben auch nicht zu lange warten, weil wenn man zum Beispiel bei YouTube nichts veröffentlicht über mehrere Wochen, dann wirst du gleich abgestraft.
Ja, wenn einem das Thema wichtig ist, aber ansonsten würde ich das auch nicht so, so hart sehen. Also wenn du halt andere Sachen hast, dann hast du halt andere Sachen. Manchmal sind auch andere Dinge wichtig.
Definitiv. Und darüber wollen wir heute auch sprechen, gerade das Thema Finanzen. Da hat sich ja unheimlich viel getan seit unserem letzten Gespräch. Die Nullzinsphase ist vorbei. Und das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die Aktienmärkte gehabt, auf den Kryptomarkt und natürlich auch auf die P2P-Kredite. Welchen Einfluss hatte das denn jetzt insgesamt auf deine Asset-Allokation?
Eigentlich gar nicht so eine große, abgesehen von der Tatsache, dass ich halt derzeit einfach mehr Cash halte und das jetzt auch noch gut verzinst ist. Das war halt vorher nicht der Fall, das lag halt nur rum. Mhm. Aber ansonsten hat sich da nicht so viel getan. Also bei meinem Cash kann ich ja mal erzählen, also ich habe 10% von meinem an der Börse investierten Geld, das habe ich immer in Cash liegen für Crash-Situationen, das nenne ich immer Crash-Cash. Crash-Cash. Und das liegt meistens direkt bei den Brokern und auch da kriegst du ja mittlerweile ganz gut Zinsen. Ich meine, bei Trade Republic gibt es 4%, bei CapTrader kannst du es in kurzfristige US-Staatsanleihen oder sowas anlegen. Dann habe ich noch eine Notfallreserve für mich privat und auch fürs Business, das ist auch verzinst und halt die Steuerrücklagen, die ich auch teilweise investiere mittlerweile. Also ich weiß ja, was ich tue, soll man eher nicht machen, aber ich habe damit schon vor Jahren angefangen, hier und da mal was zu investieren, weil das Geld dann ansonsten auch einfach tot rumliegt. Ja, ansonsten zu meiner Allokation. Ich habe jetzt aktuell 55% in Aktien. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, 19% P2P. 11% Krypto und der Rest, das ist eigentlich Cash. Was hat sich noch geändert? Ach ja, die deutschen Aktien. Wir haben ja die Schatzmeister zusammen mit dem Alex Fischer und dem Luis Pazos, hatte ich letztens davon erzählt. Also ich habe mich letztes Jahr komplett von meinen deutschen Aktien getrennt, da die jetzt nicht mehr in mein Anlagekonzept passen. Weil ja, diese leerjährliche Ausschüttung, die ist jetzt nicht so hip und außerdem waren es jetzt auch nicht so die Renditeraketen. Gefühlt tut sich da nicht mehr viel und von daher habe ich mich da komplett von getrennt. Und überhaupt ist es so bei den Einzelaktien, ich sehe eher meine Zukunft so ein bisschen in den Sammelanlagen, gerade weil ich auch im P2P-Bereich sehr aktiv bin und ich will nicht auch noch zig Einzelaktien überwachen. Deswegen werde ich da zukünftig immer mehr auf Sammelanlagen setzen, wo mir halt nicht bei jeder Kleinigkeit mal die Dividende um die Ohren fliegen kann.
Ja, ist ein interessanter Ansatz. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe mich ja in diesem Jahr von einer meiner schlechtesten Aktien im Portfolio getrennt, nämlich von Fresenius. Und damit habe ich jetzt auch nur noch eine einzige deutsche Aktie mit der Münchner Rück. Die ist super gelaufen. Und ich habe statt neuer Einzelaktien zu kaufen, habe ich jetzt auch in breit gestreute ETFs investiert, weil ich einfach in den Ländern, in die ich jetzt investiert habe, so gut wie gar nicht vertreten war. Also Japan beispielsweise oder die Asien-Pazifik-Region ohne Japan. Und da habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen was reingesteckt. Genau aus den Gründen, die du eben auch genannt hast.
Guck mal, da war schon wieder Parallelen. Meine Fresenius-Aktie habe ich auch verkauft. Das tat richtig weh. Und ich habe tatsächlich auch vor vier Wochen, glaube ich, das erste Mal in Japan investiert. Auch ein super spannender Markt. Ja, und es gibt da auch ausschüttungsstarke Elemente, die man da auf jeden Fall benutzen kann.
Ja, du hast ja deinen risikoarmen Portfolio-Teil eben schon erwähnt. Da bist du aber hauptsächlich dann in Tages- und Festgeld beziehungsweise dann auch über CapTrader dann in die Anleihen, in die kurzlaufenden investiert.
Ja, genau. Aber du weißt ja, meine Definition von risikoarm, die ist vielleicht etwas andere als bei den meisten Menschen. Ja. Aber ja, natürlich nutze ich Tages- und Festgelder für meine Notfallreserve, habe ich ja eben schon gesagt. Aber ich nutze halt auch ganz gerne mal P2P und Cashback-Aktionen auf Sicht. Also das heißt, jetzt, wenn es irgendwie eine Cashback-Aktion gibt und ich sehe halt, okay, ich kann die Gelder da 6 Monate lang anlegen und kriege da 15% raus, dann nutze ich auch das schon mal, gerade für die Steuer.
Das ist aber nicht risikoarm.
Ich das jetzt zweimal gemacht? Nee, das meine ich ja. Meine Definition von risikoarm ist ein bisschen andere. Aber wirklich risikoarm ist tatsächlich das Tagesgeld, genau, und die US-Staatsanleihen. Und ich glaube, ich habe auch jetzt ein bisschen Geld bei Wise liegen. Und da gibt es auch so ein Sparkonto. Aber ich glaube, im Hintergrund läuft da auch ein Konto, was oder ein ETF oder ein Fonds, der in Staatsanleihen aus der USA investiert. Das ist im Prinzip das Gleiche.
Okay. Und in deinem Newsletter, da gehst du ja immer wieder sehr anschaulich auf deine Renditen ein. Und mir ist da in letzter Zeit immer aufgefallen, dass deine Aktien und REITs seit der Zinswende deutlich schlechter laufen als der Markt. Setzt du immer noch bei den Aktien auf ausschließlich auf dividendenstarke Unternehmen?
Ja, genau. Und das ist auch der Grund, würde ich sagen, für die magere Performance. Seit letztem Jahr wurde die ja, weißt du ja selber, maßgeblich von den Tech-Firmen gemacht. Und ja. Tech habe ich wirklich absolut gar nicht im Portfolio. Also ich habe das für meinen Sohn, aber für mich selber überhaupt gar nicht. Also bis auf Kryptowährungen halt, wenn du das jetzt als Tech sehen willst. Aber ansonsten habe ich das nicht drin. Und mir geht es ja auch maßgeblich um meine Ausschüttung und eigentlich jetzt nicht um die Rendite. Deswegen, wenn die da am Ende 6-7% machen, bin ich damit vollkommen zufrieden. Und die REITs, die hat natürlich die Zinsentwicklung getroffen, aber man hat auch Ende 2023 gesehen. Ich glaube, es gab einen Zeitpunkt 23, da standen die fast 15% im Minus. Aber sobald diese Erwartungen an die Zinsen sich ändern, dann dreht das Thema so schnell. Und ich glaube, zum Ende des Jahres war ich wieder fast bei Null. Also wenn hier Zinssenkungshoffnungen aufkommen, dann wird das schon wieder ganz anders. Und ich glaube mal, das Thema wird sich auch zukünftig lösen. Das ist halt einfach ja, meine Alternative zum Betongold. Deswegen will ich da jetzt auch keine Rendite-Raketen draus haben, sondern einfach die regelmäßigen Ausschüttungen. Und die wurden tatsächlich, ich glaube, bei keinem einzigen von meinen Sammelanlagen, seit ich die halte, gekürzt. Also von daher ist mir das Thema viel, viel wichtiger. Und am Ende zieht das natürlich auch die Rendite so ein bisschen nach oben. Aber das, gerade wenn es zum Anfang des Jahres ist, merkt man das natürlich schon, wenn es runtergeht. Und die ganzen Ausschüttungen, die kommen ja erst im Laufe des Jahres drauf und wirken sich dann auch performancewirksam aus.
Aber merkst du da auch eine Entwicklung bei den Dividenden, dass die von Jahr zu Jahr immer mehr werden?
Bei den Einzelwerten auf jeden Fall. Bei den Sammelanlagen kommt es halt immer sehr auf die Strategie an. Also bei den bei den REIT-Sammelanlagen, beispielsweise, du hast ja auch, glaube ich, den AWP, den Aberdeen Premier Properties Trust. Ich glaube, der ist seit Jahren stabil. Da passiert nichts nach oben, nichts nach unten. Aber bei so einer Realty Income oder so, da werden ja regelmäßig die Dividenden erhöht. Und das merkt man dann halt schon nach ein paar Jahren, ja.
Also ich habe das in diesem Jahr ganz extrem gemerkt. Da kam jetzt natürlich noch die Sonderausschüttung von Costco im Januar dazu. Aber im Januar, Februar und März bin ich deutlich besser als jetzt im vergangenen Jahr, ohne jetzt besonders viel da rein investiert zu haben. Und das zeigt natürlich schon, wenn man langfristig dann dabei bleibt und nicht so viel hin und her tradet, dass die Entwicklung bei den Dividenden enorm ansteigt.
Ja, auf jeden Fall. Und dann steigt auch schön die Dividendenrendite, wenn du halt früh dabei bist. Aber dafür brauchst du halt echt einen langen Atem. Und das haben die meisten einfach nicht.
Ja, also ich merke das ja immer wieder bei Novo Nordisk. Ne? Als ich die damals gekauft habe, da sind die auf unter 40 Euro gefallen von dem Aktiensplit. Und die haben sich ja vorzüglich entwickelt. Aber das Krasse ist ja wirklich die Dividendenrendite. Die ist ja hochgeschossen in den letzten 7 Jahren. Und da merkt man das wirklich absolut, wenn dann zweimal im Jahr die Ausschüttungen kommen, dass die Dividendenrendite da exorbitant angestiegen ist.
Was haben die gerade für eine Ausschüttungsrendite?
Boah, das kann ich dir aus dem Kopf gar nicht sagen. Also meine ist im zweistelligen Bereich schon mittlerweile.
Ja, das ist doch mal, das ist aber sehr schön, dann das zu sehen, wenn es dann aufs Konto fließt.
Ja, das stimmt. Aber wo wir gerade über Sammelanlagen sprechen, es gab ja eine Änderung bei den Closed-End-Funds. In viele kann man gar nicht mehr investieren. Wie gehst du mit dieser Problematik um?
Also entweder über Alternativen, da gibt es ja auch einige mehr, als man denkt. Ansonsten gibt es aber auch noch Broker, wo man das machen kann. Also beispielsweise kannst du dich bei Swissquote registrieren. Der ist relativ teuer, aber da kannst du eigentlich so ziemlich alles handeln, was bei CapTrader zum Beispiel nicht mehr geht. Oder jetzt seit letztem Jahr recht neu dabei, Freedom 24. Hier habe ich zum Beispiel meine CEFs zuletzt jetzt ganz normal weiter bespart. Also tatsächlich stellt das jetzt nicht das große Problem dar. Zu Anfang war das ein Schock. Das merkt man schon, auch in den Telegram-Gruppen war echt schlechte Stimmung, weil das auf einmal nicht mehr ging. Man hat ja auch nicht so richtig verstanden, warum geht das jetzt nicht mehr. Ich meine, gerade diese Sachen zu verbieten, macht auch für viele keinen Sinn und macht es auch bis heute nicht. Aber auf jeden Fall haben sich da mittlerweile so viele Alternativen ergeben, dass man die trotzdem noch weiter handeln kann. Aber ich weiß, du hast ja auch beispielsweise den AWP, den Aberdeen Trust, den hast du ja auch im Portfolio. Wie machst du das? Hast du den komplett gestoppt oder verkauft? Oder
nö, ich habe ihn noch und das war jetzt auch keine eklatant hohe Summe. Und ich habe ja 2 Closed-End-Funds und konnte ich halt nicht mehr weiter investieren. Ich ziehe jetzt die Dividenden dann immer nach 3 Monaten ab und investiere die dann bei Trade Republic und packe sie da erstmal auf das Tagesgeldkonto. Und ansonsten warte ich jetzt einfach, weil die Performance von den beiden Closed-End-Funds, die ist aber auch wirklich überschaubar. Und ich habe keine Lust mehr, jetzt noch einen Broker ans Bein zu binden.
Na gut, aber wenn der dir halt Möglichkeiten bietet, die du halt nicht mehr hast, dann kann man sich das vielleicht mal überlegen. Aber gut, wenn du jetzt da jetzt nicht großartig weiter investieren willst, dann kannst du dir natürlich sparen, ja.
Ja, also ich bin so mit meiner Portfolioaufteilung zufrieden und ich investiere da ehrlich gesagt lieber dann in ETFs, auch wenn die jetzt nicht so eine hohe Ausschüttung haben, als in Closed-End-Funds bei irgendwelchen weiteren Brokern, wo ich dann wieder auf Besonderheiten achten muss. Ob das nun die Steuern sind oder was auch immer, da habe ich einfach keinen Bock drauf.
Ja, gerade die internationalen Broker, die sind natürlich nicht so pflegeleicht wie jetzt ein Neo-Broker. Wobei mich deine Aussage, ja muss ich sagen, ein bisschen wundert, weil du bist ja eigentlich der Kontenkönig schlechthin.
Ja, das ist ja das Problem. Ich werde da auch altersmüde.
Okay.
Nee, aber mir wird es einfach irgendwann zu viel, ne? Wenn du so viele Konten hast und so viele Depots. Und ich bin schon in den letzten 1-2 Jahren da echt müde geworden, das dann auch weiter zu pflegen. Und ich habe wirklich keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Das merkt man übrigens auch bei den P2P-Plattformen. Da bin ich ja auch zurückgegangen, deutlich. Ich habe ja nur noch eine, die ich da bespare. Und ich finde, das war genau die richtige Entscheidung, weil ich bin einfach da müde geworden.
Mensch, das hört sich ja an, als wärst du alt, Daniel. Das
kann ja nicht sein. Ich werde nicht jünger, Lars. Aber wir haben ja beim letzten Mal auch über andere riskante Assets gesprochen. Wir haben über Lending und Staking gesprochen und damals warst du sehr angetan davon. Der Markt ist durch die Celsius-Pleite komplett zusammengebrochen und hatte natürlich auch einen Einfluss auf dich und dein Vermögen gehabt, ne?
Ja, das war damals echt eine schöne Sache, muss ich sagen. Aber es ist ja nicht nur durch Celsius passiert, sondern ist eine Plattform nach der anderen ist ja pleite gegangen. Wir hatten ja noch FTX und viele, viele kleinere, die dann baden gegangen sind. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe damals oder ob du es weißt, aber ich hatte meine gesamten Bitcoin- und Ethereum-Bestände bei Celsius. Wirklich eine hohe Summe, aber ich habe sie circa 2 Wochen vor der Pleite abziehen können. Also das wäre wirklich ein harter Treffer auch für mich gewesen. Ich habe natürlich das Unternehmen, wie ich es jetzt auch bei Bondora mache, aufgrund der Anlagesumme immer recht eng begleitet und alles aufgesaugt und mitbekommen. Und die Nachrichten, die um die Plattform, die wurden auch immer düsterer. Ich weiß noch, da wurde der CFO dann irgendwann in Israel verhaftet und solche Späßchen. Und dann gab es auch noch eine finale Warnung von einem anderen deiner Podcast-Gäste, nämlich dem Ronald Kandelhardt. Der ist ja auch im Bereich Krypto unterwegs. Ja. Und wenn der warnt, dann ist es schon immer, auf jeden Fall sollte man das ernst nehmen. Und dann habe ich tatsächlich auf Auszahlen gedrückt und die Entscheidung war goldrichtig. Ich habe das auch in meiner Community veröffentlicht. Und auch da sind mir Gott sei Dank einige gefolgt und haben dadurch ebenfalls kein Geld verloren. Aber das wäre wirklich bitter gewesen. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie nicht, weil das Unternehmen ist ja in die Insolvenz gegangen und ich glaube, mittlerweile haben alle, ich weiß nicht, ob 100% ihrer Coins zurück, aber zumindest einen großen Teil, also die komplette Katastrophe ist an den Investoren da vorbeigegangen. Also durch das Insolvenzverfahren ist vieles wieder zurückgeflossen, aber ich habe tatsächlich durch Krypto-Pleiten nicht einen einzigen Cent verloren. Ich habe sogar noch die Zinsen von Celsius obendrauf bekommen jetzt durch die Insolvenzmasse. Und die gesamte Anlagerklasse, die steht bei mir noch circa 2000% im Plus. Also das sind Wahnsinnszahlen. Aber ja, aber das Thema Lending hat sich auf jeden Fall erstmal erledigt, würde ich sagen.
Hast du da jetzt Lehren für die Zukunft rausgezogen?
Ja, also nach der Erfahrung auf den zentralisierten Plattformen habe ich mich von dort komplett zurückgezogen. Das heißt aber nicht, dass ich das Thema nicht weiter irgendwie ausschüttend betreiben möchte. Und ich mache jetzt Staking auf dem Ledger, also quasi unter meiner Eigenregie und nicht mehr irgendwelchen Plattformen zu vertrauen. Und das klappt ganz gut. Es geht natürlich nicht mit dem Bitcoin, aber zum Beispiel mit dem Ethereum kannst du das machen. Also rund 50% meines Portfolios, die werfen auf jeden Fall aktuell noch, noch Coins ab und die wachsen auch dann durch das Staking. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe Anfang 2023 mein Krypto-Portfolio komplett bereinigt und ich habe jetzt eigentlich nur noch sehr, sehr wenige Coins im Portfolio. Ich war damals euphorischer darauf, aber zu 80 bis 90% habe ich jetzt eigentlich nur noch Bitcoin und Ethereum. Und die restlichen Coins, die ich noch habe, sind solche, die ich auch tatsächlich selbst nutze im Alltag, wie beispielsweise jetzt Solana, wo ja auch dein Fake-Account für Werbung gemacht hat, für die Schrittzähler-App Steppen, die ich jetzt täglich nutze. Ich glaube, damit bin ich schon 2500 Kilometer oder so gelaufen. Und dann habe ich auch noch den Plutus-Coin und den CRO für meine Cashback-Karten. Die nutze ich nach wie vor, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also ich zahle auch heute immer noch nichts für Netflix und Co. Das ist echt ganz angenehm. Aber ansonsten bin ich bei Krypto sehr, sehr vorsichtig geworden. Ich habe auch schon Ewigkeiten nichts mehr nachgekauft. Ich glaube, mein letzter Kauf war, 2022 oder so. Aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil du kannst andere Sachen gar nicht so schnell nachkaufen, wie der Kryptoanteil im Portfolio steigt. Das ist halt ein Luxusproblem, aber irgendwie ist es trotzdem ein Allokationsproblem. Und es ist halt auch steuerlich immer nicht so einfach, die ganze Chose zu verkaufen und hin und her zu transferieren und so. Das sind ja auch schon ein paar Summen, die da zusammengekommen sind.
Naja, aber gerade aus steuerlichen Gründen habe ich auch keine Lust, da ständig neue Plattformen oder Depots zu eröffnen, weil das muss ich ja alles dann am Ende auch zusammentragen, ne? Und das ist ein enormer Aufwand. Und meine Kryptos, die sind ja alle bei Bison und da kann ich mir dann einfach mal so einen Auszug ziehen und den kann ich dann dabei heften, fertig. Da brauche ich nicht auch noch da weitere Plattformen.
Nee, das stimmt. Wobei man das über, du sagst jetzt, du brauchst keine weiteren Plattformen, aber man kann das über solche Steuertools echt ganz gut lösen. Die kosten zwar Geld, aber die kannst du, mittlerweile kannst du beispielsweise bei Cointracking so ziemlich alles anbinden und hast da eigentlich auch immer alles im Blick und kannst dann immer deinen Steuerreport ziehen. Aber natürlich, das kostet was und das lohnt sich jetzt nicht irgendwie für 200 Euro Kryptos oder so, die man anlegt. Gerade wenn man viele Transaktionen hat, dann gehen diese Tools wirklich schnell ins Geld.
Ja. Ja, da muss man halt immer gucken. Aber wie bewertest du denn jetzt den Kursanstieg von Bitcoin und Ethereum in den letzten Monaten durch diese SEC-Entscheidung?
Tja, also ist ja extrem viel Geld in die ganzen Bitcoin-ETFs geflossen und das treibt natürlich den Kurs. Und ich bin jetzt kein Krypto-Experte, aber das ist halt das, was man so mitbekommt oder was man ja auch sieht. Und das Halving steht jetzt auch bevor und ich würde mal stark davon ausgehen, dass es noch lange nicht das Ende ist und dass das so weitergeht. Steht ja auch noch ein Ethereum-ETF bevor, der wird auch kommen, auch wenn es einige Stimmen gibt, die sagen, nee, auf keinen Fall, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der sogar noch dieses Jahr kommen wird oder Anfang nächsten Jahres, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist unausweichlich und dann werden wir da mit Sicherheit auch nochmal viel, viel Kapital reinfließen sehen, was am Ende auch wieder Auswirkungen auf den Preis haben wird. Also ich glaube, das Thema wird uns noch lange begleiten und ich bleibe da auf jeden Fall investiert und bin auch der Meinung, also gerade für Kinder oder so, ich habe ja für meinen Sohn damals auch Bitcoin gekauft bei irgendwas um die, weiß ich nicht, 1000 rum und Ethereum war noch im 100er Bereich. Hm. Also es ist halt Wahnsinn. Ich habe so einen langen Anlagezeitraum, würde ich gar nicht überlegen, da ein paar hundert Euro zu investieren, was daraus werden kann in ein paar Jahren. Würde ich immer wieder so machen. Also auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass man einen kleinen Anteil Krypto im Portfolio haben sollte, einfach um zu schauen, was damit dann in 20 Jahren passiert.
Ja, das sehe ich ja genauso. Und mein Anteil, der hat sich jetzt auch vervielfacht in diesem Jahr oder schon seit Mitte letzten Jahres. Aber der Weg vorher war ja auch von ganz oben nach unten. Und den muss man halt auch immer mitmachen. Und gerade wenn man dann eine größere Krypto-Position im Portfolio hat, fällt es einem halt unheimlich schwer. Und das wird ja jetzt bei den Aktien auch irgendwann mal wieder kommen, dass die Aktienmärkte nach unten gehen. Und dann ist es einfach wichtig, da auch immer dran zu bleiben. Weil viele, die jetzt im Boom eingestiegen sind, die wird es schon so ein bisschen verunsichern.
Das definitiv, ja. Mhm. Aber es ist ja auch, wie beispielsweise der P2P-Markt, ist halt auch ein Markt, der eine Zeit lang gebraucht hat oder noch braucht, um erwachsen zu werden. Und dein anderer Gast, der Blocktrainer, der hat das ja auch schön gesagt, dass 99% da halt Scam sind. Ja. Oder waren, weiß nicht, ob er gesagt hat, ob das immer noch so ist, aber die Branche braucht einfach Zeit, um erwachsen zu werden. Und da muss man halt immer mit solchen Schwankungen rechnen. Und entweder man hat damit kein Problem oder man lässt halt einfach die Finger davon. Aber ja, sollte es auf jeden Fall. Also ich würde es nicht einfach liegen lassen, die Werte.
Nee, also gerade bei diesen kleineren Coins ist es schwierig, aber bei den großen, wenn es ein kleiner Prozentsatz ist, ich glaube, den kann man dann auch von den Schwankungen dann so ein bisschen verschmerzen, wenn es da mal wieder runtergeht. Und auch da wird es natürlich weiterhin volatil bleiben.
Aber der Zugang, der ist ja auch viel, viel einfacher geworden. Also die ETFs, die können wir halt nicht handeln, aber beispielsweise über sowas wie Bison, das ist ja so super easy.
Also ja, oder Trade Republic.
Genau, Trade Republic. Ich glaube, Scalable geht mittlerweile auch. Aber das war vor Jahren halt noch nicht so. Da war das ja wirklich viel, viel kryptischer. Aber es wird halt ebenfalls sehr viel einfacher. Und so wird auch halt immer mehr Geld von kleinen Investoren einfach da reinfließen.
Du hast den P2P-Markt ja eben angesprochen. Der hat sich ja auch gewaltig geändert in den letzten Jahren. Und der Markt ist im Baltikum jetzt mittlerweile reguliert. Das hat ja immense Auswirkungen auf die einzelnen Plattformen gehabt. Wie sinnvoll ist es denn jetzt angesichts der Zinswende überhaupt noch das Risiko von P2P-Krediten einzugehen?
Ja, also ich weiß ja, du bist ja mittlerweile ein bisschen kritischer den P2Ps gegenüber eingestellt. Habe ich auch schon gemerkt, als du bei uns im P2P-Café warst.
Ja, das ist ja schon ein paar Jahre her.
Ja, das stimmt. Ja, da hat sich seitdem auch schon wieder einiges getan. Und auch wenn ich einen P2P-Block habe, sage ich generell, sollte niemand in P2P-Kredite investieren, der jetzt keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen oder der sein Geld pünktlich zurückhaben möchte. Gerade das ist ein großes Problem bei vielen Kleinanlegern, die einfach nicht verstehen, okay, mein Kredit läuft 6 Monate und der muss nach 6 Monaten zurückkommen. Aber das ist halt meistens nicht so, weil dann, weiß ich nicht, die noch 10 Verlängerungsklauseln oder sowas drin haben oder irgendwas pleite geht oder irgendwas anderes dazwischen kommt. Also du weißt ja, der Name meines Blogs ist zwar passives Einkommen mit P2P, das war damals sehr optimistisch gewählt. Heute würde ich den nicht mehr so nennen, aber da der jetzt ohnehin zu einer Marke geworden ist, belasse ich es dabei. Ja, und die Zinsen, die sind ja relativ dynamisch. Die ändern sich sowohl durch die Zentralbanken als auch auf den P2P-Plattformen selbst. Und aktuell sind wir ja wieder kurz vor der nächsten Zinswende in die andere Richtung. Und ich würde mal schätzen, dass P2P wieder ein bisschen attraktiver werden wird. Es gibt ja beispielsweise von Bondora dieses Produkt Bondora Go & Grow Unlimited für 4%. Das macht natürlich auch keinen Sinn aktuell. Aber lass mal wieder 2-3 Jahre ins Land gehen, dann sieht das wieder ganz anders aus. Und die Anleger, die suchen halt, wie beim Tagesgeldhopping, wirklich die kleinsten Zinsunterschiede. Und gerade wenn das Tagesgeld schon wieder runtergeht, ich habe heute gesehen, bei der VW-Bank sind es von 3,8 bei Neukunden jetzt auf 3,4. Dann rennen die Leute halt wieder zu sowas wie Bondora Go & Grow Unlimited, weil halt wieder 0,6% mehr drauf sind. Obwohl das halt auf der anderen Seite bedeutet, ich gehe halt ein 100%iges Verlustrisiko ein. Aber das interessiert einfach viele nicht. Aber für mich selbst, ich sehe P2P-Kredite weiterhin für mich als Einkommensinstrument an und hatte bis jetzt auch noch kein einziges negatives Jahr. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich bin jetzt seit fast 10 Jahren dabei. Ich hatte noch nie ein Jahr im Minus. Natürlich habe ich Verluste gemacht. Ich weiß nicht, ob du es auf meinem Blog gesehen hast, aber ich reporte da jetzt quartalsweise immer meine Gewinne und Verluste. Ich habe jetzt mittlerweile knapp 400.000 Euro investiert in P2P. Ich glaube, 398 oder so sind es aktuell. Und ich habe jetzt mittlerweile ca. 100.000 Euro an Zinsen eingestrichen. Aber ich habe auch über 10.000 Euro verloren. Und das müssen sich halt die Anleger auch so ein bisschen bewusst machen. Also auch wenn alles reguliert ist, man kann halt immer noch Geld verlieren und man kann auch viel verlieren. Ich habe jetzt beispielsweise hier von jemandem einen Screenshot gesehen, der hat in eine unregulierte Plattform über 100.000 Euro investiert und wo es halt gerade wirklich drunter und drüber geht. Nur eine einzige Plattform, sowas kann ich halt überhaupt nicht verstehen. Und da muss ich wirklich ein bisschen damit auseinandersetzen, auch wenn alles reguliert ist. Die Leute sehen das nicht von außen, ob jetzt eine Plattform eine Lizenz hat oder nicht. Die sehen einfach nur, okay, hier gibt es 15% Zinsen und dann lass mal gehen und das wird schon alles stimmen, was auf der Website steht.
Du hast ja eben jetzt auch gesagt, dass bei den nicht regulierten Plattformen, dass da auch sehr viel Scam betrieben wurde. Da gab es ja einige Plattformen in der Vergangenheit. Und meinst du denn, dass diese EU-Regulierung dabei wirklich hilft, die schwarzen Schafe rauszufiltern?
Ja, auf jeden Fall, weil die Hürde, diese Lizenzen zu bekommen, ohne die man meistens jetzt gar nicht mehr operieren kann, die ist so teuer und so hoch, dass sich das Scams oft gar nicht mehr leisten können und gar nicht mehr leisten wollen. Deswegen, wir haben seitdem auch keinen klaren Scam mehr gesehen bei den regulierten Plattformen. Also von daher denke ich schon, dass das irgendwas genutzt hat.
Okay. Und jetzt bei den großen Plattformen, Bondora hast du ja jetzt schon angesprochen, dieses Unlimited-Modell, das sehe ich wirklich kritisch. Diese 6,75%, die sind ja durch diese Zinswende auch unattraktiver geworden als vorher. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich lukrativ, gerade wenn du das jetzt über mehrere Jahre hältst. Trotzdem schwingt bei mir jetzt auch immer ein ungutes Gefühl damit, gerade wenn man jetzt da fünfstellige Summe angelegt hat. Du siehst aber jetzt eine Bondora, eine Mintos nach wie vor positiv.
Ja, bei Bondora weiß ich nicht. Aus meiner Sicht lohnt sich Bondora beispielsweise heute nicht mehr so wirklich, auch nicht das 6,75% Produkt, wenn ich jetzt hier selber noch den größeren Teil meines Portfolios liegen habe. Aber im Vergleich zu den anderen Plattformen ist Bondora schon abgefallen und hat sich jetzt nicht so krass weiterentwickelt. Das ist doch so ein bisschen die einhellige Meinung in der Community. Also die Plattform war schon mal beliebter. Also 2019, da war das echt eine super Idee, da zu investieren, weil um einfach Stabilität ins Portfolio zu bringen. Wir hatten damals so viel Scams, du weißt es ja selber. Aber mittlerweile sind so viele Konkurrenten einfach so gereift, dass man mit wenig Handgriffen auch viel, viel mehr erreichen kann. Die Unternehmen werden einfach älter, die Geschäftsmodelle reifen und somit steigen halt auch einfach die Möglichkeiten. Aber wir haben viele super Alternativen, gerade in Lettland, du hast es gerade erwähnt, mit Mintos, die sind reguliert. Dann haben wir auch noch Via Invest, Twino, Debitum. Und wir haben jetzt eine neue, die heißt Nectaro. Da haben wir jetzt 5 regulierte und stabile Plattformen. Und gerade Via Invest und Twino, ich weiß nicht, ob du die beide im Portfolio hattest, aber die habe ich jetzt seit 8 Jahren im Portfolio, ohne irgendwelche Verluste. Und mit einer Rendite deutlich über 10%. Es gab auf beiden Plattformen Störungen zwischendurch. Es gab die Covid-Krise natürlich, wo es Unsicherheiten gab. Es gab auch den Ukraine-Krieg. Da musste man beispielsweise auf Debitum und auf Mintos Verluste hinnehmen. Aber das sind halt Sachen, die kannst du halt ja nicht groß beeinflussen als Investor. Also wäre es egal gewesen, ob die jetzt reguliert wären oder nicht. Aber wir haben dann auch noch andere Plattformen, beispielsweise im litauischen Raum. Ich weiß nicht, ob die ja Inrento und Crowdpeer was sagen. Das sind 2 Immobilienplattformen. Und die laufen wirklich super gut. Und ich weiß nicht warum, aber diese litauischen Plattformen, die haben eine so gute Performance. Inrento beispielsweise, die haben 0 Ausfälle, die haben nicht mal Verspätung. Crowdpeer ist noch relativ neu, die auch noch nicht. Das ist schon echt beachtlich. Und noch eine andere größere Plattform, die hat, glaube ich, auch nur eine Ausfallrate von 3%. Und das jetzt mal zu vergleichen mit Estate Guru, die so einen bunten Strauß von Ländern haben, die jetzt bei 50% Ausfall liegen. Gerade durch das deutsche Portfolio, was ja auch komplett ausgefallen ist, das ist schon interessant zu sehen. Und dann haben wir auch noch Landwirtschaftsplattformen. Ich weiß gar nicht, ob du das Konzept kennst, wo die halt Landwirte finanzieren. Da haben wir 2 interessante Plattformen mit Lande und Heavy Finance. Das bringt auch noch mal eine ganz neue Kreditklasse ins Portfolio. Ja, also ich weiß, du bist ziemlich kritisch den P2Ps drüber eingestellt, aber vielleicht schaut man sich vor dem Hintergrund das Thema nochmal an. Vielleicht wird es ja mal irgendwann für dich interessant. Also ich glaube, die Branche ist auch erwachsen geworden. Da kann man durchaus nochmal seine Füße ins Wasser halten.
Ja, Füße ins Wasser halten, das ist ja absolut legitim. Nur, wie gesagt, ich hatte einfach keine Lust mehr auf diese ganzen Plattformen und mich damit dann auch ständig auseinanderzusetzen, fällt die jetzt aus oder nicht? Und das war ja in der Vergangenheit bei mehreren Plattformen der Fall. Wire Invest bin ich ja auch seit 8 Jahren investiert. Da habe ich jetzt nur noch, ich glaube, 200 Euro drin. Ich habe da auch alles rausgezogen. Aber du hast das Beispiel Estate Guru ja angesprochen. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir auch darüber und da haben wir uns unterhalten, dass bei Estate Guru ja lange Zeit überhaupt kein Ausfall war, über Jahre. Und dann kam das ganz gehäuft. Und gerade, ich meine, ich arbeite jetzt in der Immobilienbranche und ich sehe, was da alles passiert. Und du siehst es ja auch bei den ganzen Projektentwicklern. Und das waren ja auch viele Projekte auf den P2P-Plattformen, die da gefördert wurden. Und wo die Gelder eingesammelt wurden und die gehen der Reihe nach pleite. Und das wird auch Auswirkungen auf andere Märkte haben. Ne? Ist ja nicht nur Deutschland, sondern das ganze Europa ist da betroffen.
Naja, also die Statistiken von Esteco, die sind ja auch öffentlich. Und die haben auch in anderen Ländern Probleme. In vielen anderen Ländern, wie beispielsweise Litauen, was wir jetzt angesprochen haben, da läuft es bei einigen Plattformen ganz gut. Bei Esteco komischerweise nicht. Da läuft es auch ziemlich schlecht sogar in Litauen. Aber ich glaube einfach, Esteco hatte das Problem, dass die sehr, sehr risikoreiche Projekte von Anfang an ausgewählt haben. Und das fiel halt so lange nicht auf, wie es halt makroökonomisch gut lief. Und jetzt fliegt denen halt das ein oder andere Thema um die Ohren und andere sind halt vorsichtiger. Deswegen läuft es bei denen halt gut. Aber Esteco ist halt so eine große Plattform auch. Das zieht natürlich auch den Ruf der Branche mal wieder so ein bisschen in den Keller. Aber ja, schauen wir mal, was sie daraus machen. Also die Plattform ist ja nicht pleite, die haben jetzt nur eine bestimmte Summe an Immobilien im Ausfall und die müssen sie halt zurückholen. Und das ist auch was viele Anleger nicht verstehen. Also viele setzen immer auf die Besicherung bei Immobilien. Also die Projekte sind alle besichert. Das heißt aber nicht, dass man das Geld im Falle eines Ausfalls sofort zurückbekommt. Also gerade hier in Deutschland, da können halt Gerichtsverfahren, die können Jahre dauern. Also es kann sein, dass du das Geld aus Versteigerungen dann vielleicht, weiß ich nicht, in 3, 4 Jahren bekommst, wenn überhaupt. Deswegen auch immer dieses auf Sicht investieren und immer zu denken, okay, das Geld kommt dann, wenn der Kredit abgelaufen ist, schon zurück. Und das ist ja auch noch alles besichert. Da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein. Und Esteco ist halt gerade das beste Beispiel dafür, wie lange Investoren warten müssen. Ich meine, das Thema Deutschland ist jetzt, glaube ich, schon das 2. Jahr im Ausfall und da hat sich noch nichts gerührt. Also die ganzen Dokumente, die liegen beim Gericht, aber ansonsten müssen da alle Anleger schön warten. Und das sind halt echt Millionen, die da versenkt wurden. Bin mal gespannt, was da noch zurückkommt.
Ja, eine andere Problematik neben den Immobilien war ja auch die Russland-Problematik. Und gerade die russischen Kredite, die sind den Plattformen ja auch komplett um die Ohren geflogen.
Ja, wobei, wenn man es da jetzt vergleicht mit dem Aktienmarkt, dann bist du bei P2P eigentlich ganz gut dabei weggekommen. Weil bei den Aktien war es ja so, die Aktien waren einfach nicht mehr handelbar und die sind jetzt erstmal raus und quasi auf null. Bei den P2P-Plattformen hast du aber oft die Chance, dass das Geld zurückkommt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir haben nirgendwo einen 100% Ausfall. Bei PeerBerry, das ist ja so mit einer der Kandidaten, die es schon geschafft haben, komplett abzuzahlen. Die haben das komplett aus Eigenmitteln zurückgezahlt, aus dem eigenen Konzern. Also über 90% ist da schon zurückgeflossen. Andere wie Mintos, die haben es schwerer, weil das halt alles extern ist. Und es gibt ja diese Grenze, was an Geld transferiert werden darf monatlich. Und da gab es schon ein paar klare Verluste, aber jetzt auch keine 100% Verluste und das dauert halt einfach noch an. Aber ich glaube, P2P-Investoren kommen bei dem Thema Russland noch ganz gut bei weg, würde ich mal sagen. Also ich habe da jetzt nicht viel gelassen. Also jetzt mal auf meine über 10.000 Euro Verlust, die ich jetzt gemacht habe mit P2P. Ich glaube, davon sind Russland vielleicht, weiß ich nicht, 2.000, lass es 2.500 sein oder so. Also mehr habe ich da nicht verloren bis jetzt, was ich wirklich als Verlust sehen würde.
Ja, ist die Frage, wie sich das alles auswirkt. Ich kann mich ja noch erinnern, ich hatte damals bei Crowdestor ja in diese russischen Restaurants investiert. Und gut, bei Crowdestor, da habe ich die Gelder eh schon abgeschrieben, weil die Plattform auch so überhaupt nicht läuft. Aber das war jetzt auch so ein Beispiel, wo nichts mehr passiert dann.
Das würde ich so nicht sagen. Ich kenne tatsächlich Leute, die haben siebenstellige Beträge auch heute noch bei Crowdestor investiert und sind total happy. Weil da gibt es ja diesen Go-and-Grow-Klon, der heißt Crowdestor Flex. Das Thema läuft wohl wirklich super, aber halt für vielleicht 1% der Investoren und die anderen 99% sind halt in die normalen Projekte investiert und die warten jetzt halt auf ihre Rückholung. Ich glaube, letzte Woche gab es sogar ein Projekt, was zurückgekommen ist. Aber da sieht man auch wieder schön, okay, viele der Sachen waren halt irgendwie besichert. Man weiß ja nicht genau, was dahinter steckt. Aber am Ende nützt es halt nicht viel, wenn die Besicherung halt am Ende auch nicht greift oder beziehungsweise sich niemand drum kümmert.
Aber du kannst es ja dann auch nachvollziehen, dass viele Investoren mittlerweile nicht mehr so bereit sind, diese Risiken gerade bei P2P einzugehen, weil die Rendite eben auch nicht mehr so stimmt. Bei Kryptowährungen, da hast du ja eine viel, viel höhere Rendite und da lohnt sich das dann auch mehr, ins Risiko zu gehen.
Ja, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, weil ich habe ja eben erzählt, P2P ist für mich, wie die CEFs, ist ein Einkommensinstrument. Das heißt, wenn ich jetzt mal 1.000, 2.000, 3.000 Euro verliere, dann gut, das sind halt ein paar Zinsen, die ich verliere. Also mein Ziel ist es nicht, damit eine horrende Rendite zu machen. Ich glaube, letztes Jahr lag ich irgendwie bei 9% oder sowas. Sondern ich möchte halt monatlich Ausschüttungen davon mitnehmen. Und das ist eigentlich mein Hauptziel. Deswegen weiß ich nicht, ob man es wirklich mit Krypto vergleichen sollte. Ich würde sagen, eher nicht. Also P2P eignet sich wirklich nur für Leute, die halt ein bestimmtes Ziel damit verfolgen. Und ich würde nicht sagen, dass das Ziel unbedingt die Rendite sein sollte. Aber das ist jetzt nur meine Meinung, so wie ich das Thema sehe. Also ich bin ja eh einer der P2P-Investoren, der jetzt nicht so hinter der Rendite her ist, sondern halt wirklich ein Einkommen draus ziehen möchte.
Du weißt aber selber, die meisten investieren wegen der Rendite.
Das stimmt leider. Genau wie die Kandidaten, die ich eben erwähnt hatte, die halt über 100.000 Euro auf einer P2P-Plattform unreguliert investiert haben, wo das Geld jetzt halt einfach feststeckt.
Ja. Ja, und wo die Frage im Raum steht, ob das Geld überhaupt zurückkommt.
Exakt, ja. Also es bleibt auf jeden Fall ein gefährliches Thema. Und deswegen muss man sich damit auch beschäftigen. Deswegen ist es halt auch einfach nicht als passives Einkommen zu sehen. Es sei denn, du hast jetzt sowas wie Bondora, wo du wirklich nicht viel machen kannst. Aber selbst da, genau wie bei Celsius, da konntest du ja auch nicht viel machen. Das war ja ein ähnliches Konzept eigentlich, zumindest von dem Handling für die Investoren. Aber trotzdem musst du das Unternehmen verfolgen. Du musst die Geschäftsberichte lesen. Und du musst wirklich Warnzeichen sehen, um dann zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, es wird mir zu gefährlich. Weil am Ende ist es halt immer noch so, das ganze Thema kann dir von heute auf morgen um die Ohren fliegen. Und da musst du halt echt höllisch aufpassen.
Wo mir das gerade nochmal einfällt, es gab doch auch die Geschäftsberichte von Mintos und Bondora, wo Mintos das künstlich aufgeblasen hat. Hat sich das eigentlich mittlerweile gegeben?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der letzte Geschäftsbericht war im Gewinn, sogar relativ deutlich. Ich glaube auch, weil sehr, sehr viele Strafen verhängt wurden gegen den Kreditgeber. Ich glaube, da hatten sie enorme Einnahmen. Ja, aber Mintos ist, glaube ich, aktuell, würde ich sagen, eine der Plattformen der Stunde. Weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die haben jetzt ETFs gestartet, die haben Bonds gestartet, also Anleihen. Und es sollen weitere Sachen kommen. Also es wird eine Multi-Asset-Plattform. Also du kannst jetzt quasi dort in ETFs investieren, die von Mintos gemanagt werden, komplett kostenfrei. Und du kannst auch in Anleihen investieren, Unternehmensanleihen, meistens aus dem Baltikum natürlich. Die liegen auch so zwischen 8 und 11, 12%. Und du kannst allerdings schon mit 50 Euro dort einsteigen und komplett gebührenfrei. Und das ist halt auch was du normalerweise als kleiner Leger nicht kannst. Und ich habe heute gesehen, sind jetzt, glaube ich, in Frankreich und in den Niederlanden gestartet. Vorletzte Woche waren es, glaube ich, Spanien und Italien. Also die rollen das jetzt wirklich europaweit alles aus und ziehen da enorme Summen auch an.
Das heißt, sie diversifizieren ihr Produktportfolio halt auch enorm, weil sie auch sehen, dass P2P alleine halt auf Dauer nicht so attraktiv ist.
Wahrscheinlich, ja. Also wenn man so die Pressemitteilungen liest, ich habe das auch heute in der Community gepostet, dann sieht man schon, dass Kredite so ein bisschen in den Hintergrund fallen und das Thema ETFs jetzt hervorgehoben wird und halt die Anleihen. Aber laut der Aussage von Mintos und auch dem CEO bleiben die Kredite weiterhin eine wichtige Stütze. Aber die wissen natürlich auch, mit sowas wie ETFs können die halt viel, viel mehr Geld anziehen als jetzt mit hochriskanten P2P-Krediten aus Russland.
Ja, aber ich glaube, das wird einfach spannend zu sehen sein, wie sich die Märkte da auch in den kommenden Jahren entwickeln. Wie geht's mit den Zinsen weiter? Wie geht's mit dem Krieg in Europa weiter? Das ist ja auch nochmal ein Punkt, der beim Baltikum auch immer mit reinspielt. Und also ich persönlich würde jetzt ungern zu viel riskante Assets in mein Portfolio packen, wie jetzt P2P-Kredite. Das ist jetzt meine persönliche Meinung.
Kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich meine, wenn ich nicht so nah an dem Thema dran wäre, dann würde ich es wahrscheinlich auch ganz, ganz anders bewerten. Aber da ich mich halt so tief damit beschäftige, fällt es mir deutlich leichter, dort zu investieren. Klar, einen Teil versuche ich an die Community weiterzugeben, aber alles geht natürlich auch nicht. Und am Ende ist es halt immer noch das Risiko jedes Einzelnen. Und jeder muss halt entscheiden, ob so ein Asset wirklich ins Portfolio passt oder nicht. Ich würde jetzt schon sagen, bei den meisten wird es einfach nicht passen. Und da sollte man dann auch die Finger von lassen und auch nicht anfangen mit irgendwie mit 100 Euro oder 200 oder so, weil das Thema macht auch einfach saumäßig süchtig, ja, das weiß ich selber. Gerade so Cashback-Aktionen, 5%, wenn man gerade seine Rendite von 13% auf 18% hochschrauben kann, sowas nimmt man dann halt mal gerne mit. Das kann man machen, wenn man damit Erfahrung hat, aber ansonsten muss man da wirklich höllisch aufpassen.
Ja, also ich finde es immer wieder ein Phänomen, dass du auf diese Cashback-Aktionen so abfährst. Also für mich ist das ein absolutes Gräuel. Also ich mache gar nicht bei diesen Cashback-Aktionen mit, nirgendwo.
Das kommt immer ein bisschen an auf die Plattform, ob das funktioniert,
ja.
Ob die Gelder einigermaßen oder ob ich sie als einigermaßen sicher ansehe. Und dann weiß ich natürlich auch, ich habe jetzt einen gewissen Durchsatz an Zinsen, den ich bekomme im Monat. Und ich kann natürlich schauen, okay, wenn ich jetzt hier 10.000 Euro investiere, wenn mir das um die Ohren fliegt, wie viele Monate brauche ich jetzt an Zinsen, das wieder reinzuholen? Und ich rechne dann immer halt so. Und ich habe kein Problem damit, Verluste zu machen. Bis jetzt ist mir das Thema Cashback, glaube ich, nur ein einziges Mal beim Mintos um die Ohren geflogen. Mhm. Aber auch nicht mit einer großen Geldsumme. Aber ansonsten bin ich da ganz gut unterwegs und ich hoffe, dass ich weiß, was ich tue. Aber wenn mir das mal um die Ohren fliegen sollte, dann ist es halt nicht schlimm. Und ich glaube, das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten, wenn man solche Sachen durchspielt, dass man halt immer einen Plan B hat und dass einem das Geld nicht wehtut, wenn es halt weg ist.
Ich glaube, das ist der zentrale Punkt und die zentrale Aussage, weil viele überschätzen sich da auch.
Ja, ja, absolut, genau. Und wie du schon sagst, ja, die Leute sind halt gierig nach der Rendite. Und ich denke aber, wie gesagt, P2P ist nicht das richtige Instrument dafür.
Ja, ich habe Russland ja eben schon angesprochen. Wir haben uns im letzten Interview ausführlich über deine Russlandreise zu einer P2P-Plattform unterhalten. Und du warst ja da sehr positiv gestimmt. Und wenige Wochen nach unserem Interview hat sich alles gravierend geändert. Wie siehst du das jetzt so im Rückblick?
Ja, ist wirklich bitter. Also heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dahin zu reisen. Ja. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt möglich als Tourist? Keine Ahnung.
Ja, es ist möglich. Schon, ja. Das hast du doch an diesem Typen gesehen, der verhaftet wurde wegen den Cannabis-Gummibärchen, der wegen irgendeiner russischen Dame dahin geflogen ist und dann haben sie ihn verhaftet. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man da freiwillig noch nach Russland fahren kann, weil es kann ja alles passieren.
Naja, genau, ja. Ja, wie gesagt, also für mich heute unvorstellbar und ist natürlich wirklich eine bittere Sache. Ich meine, die Plattform, die ich damals besucht habe, das war ja RoboCash und das ist auch heute noch eine meiner größten Positionen. Und die haben wirklich vor Ort so hart dran gearbeitet, dieses russische schlechte Image wegzubekommen. Und dann passiert halt ein paar Monate später sowas. Aber an meinen Äußerungen damals ändert das jetzt nicht so viel. Also ich kann jetzt nur von den Menschen sprechen, die ich da getroffen habe. Und die waren professionell und freundlich und die sind es auch heute noch. Ich stehe mit fast allen noch in Kontakt. Und mittlerweile hat diese Plattform auch das russische Image so ein bisschen versucht abzulegen, auch in der offiziellen Kommunikation. Beispielsweise hatten einen Kreditgeber in der Gruppe, das war der russische Kreditgeber, der größte, und den haben die komplett aus der Firmengruppe entfernt. Und die Gruppe selbst ist in Singapur firmiert. Das heißt, eigentlich ist es jetzt keine russische Firma mehr in dem Sinne. Aber ein Großteil des Teams sitzt natürlich weiterhin in Russland, in Novosibirsk und in Kemerovo. Und ja, aber durch den Krieg gab es jetzt komischerweise bei der Plattform, die ja russischer eigentlich nicht sein könnte, kein Effekt auf das Investment selbst, weil halt keine Kredite direkt aus Russland kommen, sondern aus Spanien, aus dem südostasiatischen Bereich. Aber für die Menschen im Unternehmen, das ist natürlich wirklich bitter. Ich unterhalte mich ja ganz recht oft mit dem. Und die leben wirklich in ständiger Angst vor neuen Entscheidungen der Regierung. Wenn jetzt wieder irgendwelche Leute eingezogen werden, ich meine, das ist ja auch ein super junges Team, gerade die männlichen Leute, die da arbeiten, die müssen halt immer Angst haben, dass sie halt eingezogen werden. Und im Grunde können die auch nichts machen, da ja selbst für die kleinsten Dinge da Gefängnisstrafen verhängt werden. Und selbst in der Kommunikation mit mir müssen die halt extrem aufpassen, weil sie halt auch nicht wissen, wird jetzt irgendwie was überwacht über Telegram auf dem Laptop oder so. Also für mich wäre das ja wirklich unvorstellbar, so zu leben. Aber für die ist es halt komplette Normalität, weil die sich halt einfach in ihrem Leben dran gewöhnt haben. Also jedes Mal, wenn ich mit denen unterhalte und mal wieder nach irgendwelchen Sachen frage, dann tun die das so ab, wie, ja, wissen wir, ist halt einfach so, kann man nichts machen. Also das ist halt so ein bisschen die Einstellung. Ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite ist das halt einfach aus Angst gemacht. Und ja, was willst du da groß machen? Also die Frage ist halt, wie lange lassen die sich das alle so gefallen?
Ja, das ist die Hauptfrage. Und ich meine, es ist ja nicht so utopisch, dass die russische Regierung da Kanäle abhört. Das haben wir ja bei der Bundeswehr jetzt auch gemerkt.
Ja, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, es gibt eine coole Amazon-Serie, die heißt The Americans. Ich weiß nicht, ob du das kennst von Amazon Prime. Schauen wir die gerade. Da geht es um zwei KGB-Agenten aus der Sowjetunion, die ein ganz normales Leben in Amerika leben als Ehepaar. Und das ist halt total interessant, das im Kontext von heute zu sehen, weil ja heute auch überall diese Spionagedinge aufkommen. Und sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man auf solche Spionageserien steht. Wirklich ein cooler Serientipp.
Siehst du denn das Thema Reisen jetzt auch etwas anders nach diesem Konflikt?
Nee, wieso sollte ich?
Ja, weil das hat ja auch einen Einfluss auf zum Beispiel, wenn du jetzt ins Baltikum reist und da passiert irgendwas oder Russland, wenn du mutig genug bist, das spielt bei mir zumindest immer da so mit rein im Hinterkopf.
Nee, also bei mir eigentlich gar nicht. Gerade Baltikum habe ich mich jetzt noch nie wirklich unsicher gefühlt. Offiziell sind sie ja auch alle Teil der NATO und normalerweise sagt man ja auch, kann da jetzt nicht viel passieren, aber klar, wir wissen alle nicht, wie das jetzt in den USA ausgeht mit der Wahl und die Aussagen von dem vielleicht neuen Präsidenten, die kennen wir ja auch alle mit der NATO. Ja. Von daher weiß man nicht, wie das Thema so ausgeht, aber generell habe ich da aktuell keine Bedenken, nee. Aber ansonsten, was das Thema an sich angeht und Krieg in Europa, ist es natürlich schon echt, ja, sehr, sehr bedenklich, was da alles vor sich geht und ja, man fragt sich, wie das alles enden wird.
Absolut. Wobei der vielleicht bald wieder Präsident ja die Aussagen ein bisschen relativiert hat in der letzten Nacht, aber trotzdem, also bei dem weiß man nicht, was passiert. Und das ist auch für Anleger so eine Blackbox.
Ja, für mich ist ja auch immer noch, also ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber für mich ist ja auch immer noch also unvorstellbar, wie man jemanden halt so wählen kann oder wie er überhaupt so krasse Chancen haben kann, obwohl halt so viele Gerichtsverfahren gegen ihn im Hintergrund laufen. Aber die sind ja alle null und nichtig, sobald er Präsident wird.
Ja.
Dann ist das Thema ja durch. Also das
deswegen halt will er auch unbedingt Präsident werden.
Das merkt man hier und da.
Ja. Bedenklich war jetzt ein Stichwort, wo ich auch noch mal mit dir auf ein Thema eingehen möchte, nämlich auf die Finfluencer-Szene, die sich ja in den letzten Jahren auch gewaltig geändert hat. Wir haben da ja auch öfter drüber gesprochen und wir sind gemeinsam da reingewachsen und haben unsere Erfahrungen gesammelt, haben unsere Blogger-Treffen in Kassel gehabt und das war ja auch eine enge Gruppe, die sich da gemeinsam weiterentwickelt hat. Das gibt's heute in der Form nicht mehr. Heute hast du auf der einen Seite die Selbstdarsteller und auf der anderen Seite ganz viele Kanäle, die das Publikum verängstigen. Wie siehst du die Szene mittlerweile?
Ich sehe sie auch sehr, sehr kritisch. Also das mit diesem Angstmachen und so, das ist natürlich auch sehr stark YouTube und den ganzen Kanälen geschuldet, wo man halt einfach diese Thumbnails machen muss, die möglichst reißerisch sind, damit jemand draufklickt. Ich glaube, das ist so eskaliert, dass es halt so gewachsen ist. Aber ansonsten ist es einfach ein wirklich hartes Business geworden. In einigen Bereichen, weißt du ja selber, klagen sich ja die Finfluencer in Grund und Boden, was man so in der Öffentlichkeit gar nicht mitkriegt. Das ist natürlich extrem schade, sowas zu sehen. Ich meine, am Ende versuchen die auch alle, also zumindest sagen sie das, dass sie irgendwie die Finanzbildung nach vorne bringen sollen. Aber die Ursache ist auch schnell gefunden meistens, nämlich, dass es halt, wie ich gerade gesagt habe, ist halt ein Geschäft geworden, in dem sich halt niemand was gönnt. Also es geht hier wirklich oft um Existenzen. Umso mehr bin ich beispielsweise froh, dass ich hier von Anfang an jetzt auch einen anderen Weg gegangen bin und ähnlich wie du. Ich war ja nie von meinem Blog finanziell abhängig. Ja. Und danach hatte ich jetzt auch nie das Bedürfnis, jetzt großartig Menschen einzustellen, um das Thema jetzt noch größer zu machen. Und wenn man finanziell davon abhängig ist, dann kommt halt genau das zustande, was wir heute sehen. Nämlich, wo einem die Konkurrenz wirklich schaden kann, selbst wenn man jetzt bei Google oder bei YouTube, weiß ich nicht, einen Platz vor dem Konkurrenten steht. Das kann ja monetär kann das ja schon solche Auswirkungen haben. Und dadurch ist diese Szene einfach unfreundlich geworden, kann man sagen. Aber ist man jetzt nicht abhängig davon, dann kann es ja halt egal sein, ob dein Blog jetzt bei Platz 1 oder auf Platz 100 bei Google steht. Aber allgemein kann ich mir persönlich, also du bist ja jetzt schon zurückgegangen ins Angestelltenverhältnis, aber ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass ich das Thema jetzt noch Ewigkeiten weitermachen werde, weil ich mir jetzt auch nicht mehr so mit den Finfluencern irgendwie identifizieren kann, wie ich das früher konnte. Also die Szene war viel, viel netter und familiärer. Aber aktuell schaue ich da halt von Jahr zu Jahr, wie sich das entwickelt. Aktuell steht ja auch im Raum, weißt du, du das mitbekommen hast, dass die Finfluencer eventuell reguliert werden sollen.
Ja.
Dass halt nicht jeder mit Maske bei Instagram jetzt für irgendwelche Hochrisikoprodukte Werbung machen kann, was ich auch absolut richtig finde. Auf der anderen Seite wird das natürlich dazu führen, dass wahrscheinlich 99% der Blogs zumachen können.
Ja.
Aber das wäre so eine Situation, wo ich halt sagen würde, ja gut, dann ist es halt so. Da mache ich das Thema halt auch, beende ich das Thema halt auch für mich. Mhm. Wäre aber kein Problem. Aber wenn da halt so eine Existenz dranhängt, dann ist es halt schon ein bisschen was anderes, denke ich.
Ja, absolut. Und da muss man dann auch wirklich gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und ich würde es schade finden, wenn da jetzt so eine Entscheidung kommen würde, die dann zum Beispiel Affiliate-Links komplett verbieten würde, weil dann können ja alle zumachen. Also weil das ist nun mal ein wichtiges Modell und nicht jeder treibt Schindluder. Aber es gibt natürlich einen Teil, die Schindluder betreiben, aus Dubai beispielsweise.
Ja, aber das ist ja immer so, dass die Regulierung meistens nicht nur diejenigen trifft, die die wirklich nötig hätten, reguliert zu werden, sondern halt auch meistens die ja vielleicht gute Dinge im Schilde führen. Aber dennoch finde ich das Thema richtig, dass das kommt, und ich glaube auch, das wird kommen. Ich meine, das ist ja schon, in Frankreich ist es, glaube ich, schon, und ich glaube in einigen anderen Ländern auch. Und warum sollte es nicht komplett europaweit ausgerollt werden? Aber ja. Was die Folgen davon sind, ich weiß nicht, ob das wirklich der gute Weg ist am Ende. Klar, wird da hier und da Betrug mit verhindert werden. Auf der anderen Seite wird das natürlich auch die Suche der Menschen komplett verändern, weil wenn die Influencer halt keine Kohle mehr bekommen, dann werden die wahrscheinlich auch einen Teufel tun, um sich da jetzt ein Bein ausreißen, irgendwas zu produzieren. Das muss ja irgendwie bezahlt werden. Klar kann man das dann mit Coachings oder sowas regeln oder irgendwas anderem. Keine Ahnung, wird es mit Sicherheit einen Weg A oder B geben, den man da gehen kann. Aber trotzdem wird das, glaube ich, für alle nicht unbedingt zum Vorteil sein.
Ich habe vorhin bei LinkedIn einen Post von Dr. Nikolaus Braun gesehen. Der war ja auch schon dreimal bei mir im Podcast zu Gast. Der hat sich mit dem Thema Female Finance mal ein bisschen auseinandergesetzt. Und der hatte eine Klientin, die durch so eine Female Finance-Geschichte viel Geld verloren hat. Und von der Dani Partum gab es auch im Kapital, glaube ich, eine Kolumne, wo sie auch darüber berichtet hat. Und das sind ja Auswüchse, die da zutage kommen. Das ist echt krass. Und gerade so solche Bereiche, wo du die Leichtgläubigkeit von Frauen oder allgemein von der Zielgruppe einfach so krass ausnutzt. Und da muss tatsächlich der Riegel vorgemacht werden.
Aber das ist ja gerade die Strategie von vielen der vielleicht nicht so gut gesinnten Influencern, halt genau solche Zielgruppen auszunutzen. Ich meine, bei Krypto oder P2P, gerade wenn man da sehr, sehr tief drin steckt, also die Leute sind halt so tief in den Themen drin, die sind halt nicht mehr verarschbar, weil die halt schon so viel mitgemacht haben. Aber bei so Leuten, die halt noch nie was mit Finanzen zu tun hatten, da ist es, glaube ich, relativ einfach, die halt zu erreichen, mit dem schnellen Geld zu locken und ja, dann halt die ganzen Provisionen dafür abzukassieren und dann am Ende halt dafür keine Verantwortung zu übernehmen.
Ja, ich glaube, das ist das Schlimmste. Also wenn du keine Verantwortung für deine Handlungen da übernimmst, dann ist es für mich, also ich kann solche Leute tatsächlich nicht ernst nehmen.
Ja, ich fand es interessant, was da ein anderer Podcast-Gast gesagt hat, der Blog-Trainer. Der hat ja bewusst das Thema Transparenz bei ihm ausgeklammert, im Zuge dessen, dass er sagt, okay, ich mache mein eigenes Portfolio nicht öffentlich, damit die Leute mir halt dahingehend nicht folgen. Und ich gehe genau den anderen Weg. Ich habe ja gerade mein gesamtes Portfolio öffentlich, damit die Leute halt genau sehen können, wo ich investiere und dass sie halt sehen können, wo mein Geld drin steckt. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was der bessere Weg ist. Aber ich habe mich jetzt für den Weg entschieden. Und viele haben ja ihre Portfolios auch nicht öffentlich. Und da finde ich es irgendwie für mich als Zuschauer, finde ich schon irgendwie kritisch, wenn ich halt sehe, okay, der macht halt für eine Plattform XY Werbung. Aber ich weiß gar nicht, was er da investiert hat. Oder dann zeigt er irgendwie einen Screenshot, wo er nur 500 € investiert hat. Und ich kenne ja die Affiliate-Konditionen als Blogger selbst, weiß aber, dass er irgendwie im Hintergrund 5% Provision für so einen Abschluss bekommt oder für das, was da eingezahlt wird. Aber das sehen halt die Leser nicht. Ja, schwieriges Thema am Ende.
Ja, wobei du hast ja diese Klagewellen auch schon angesprochen und der Blog-Trainer, der hat ja selber da rechtliche Auseinandersetzungen mit anderen Leuten aus dem Bereich. Und er versucht ja auch auf diese Missstände hinzuweisen, aber da wird ihm ja auch immer wieder ein Knüppel zwischen die Beine geworfen.
Ja, er spricht das halt schon sehr, sehr hart an, was da genau passiert. Und klar ist natürlich auch, dass er damit das Business von einigen Leuten halt in Mitleidenschaft zieht und die sich das halt nicht gefallen lassen. Aber auf jeden Fall Respekt vor ihm, dass er das so durchzieht, finde ich eine super Sache.
Ich kann mich noch erinnern, wir saßen doch zu dritt beim Frühstück auf der Invest 2022, wo er die Geschichten erzählt hat, ne?
Das war wirklich krass, ja. Und auch, was für Leute dahinter stecken, die ihn da verklagt haben. Und auch das kriegt man alles in der Öffentlichkeit nicht mit. Was ja auch kritisch ist. Also vieles passiert sehr, sehr viel im Hintergrund. Also die Zuschauer oder Zuhörer, die sehen immer dann nur das fertige Produkt. Aber was alles im Hintergrund passiert, gut wie schlecht, das sieht natürlich keiner.
Ja, gut, wir können jetzt natürlich auch nicht mit Namen arbeiten, weil wir uns ja dann auch angreifbar machen. Aber generell muss ich halt sagen, war das auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr in der Szene groß weiterzumachen, weil das lässt mich so ein bisschen vom Glauben abfallen.
Ja, also teilweise ist das wirklich so. Also es hat damals auch viel, viel mehr Spaß gemacht, gerade mit den Leuten, die nebenberuflich selbstständig waren. War zwar ein hartes Leben, ja, aber dafür war die Szene viel, viel freundlicher und kooperativer und man hat viel mehr darüber geredet, was man machen muss, okay, dass man jetzt bei Google besser steht und man hat sich gegenseitig Tipps gegeben und weiß ich nicht, es hat mich nicht gestört.
Die Zeiten sind vorbei.
Genau, wenn du jetzt irgendwie mal einen Platz vor mir standest oder so und oder andersrum, dann war das halt einfach so und man hat daraus gelernt, aber genau, das ist heute nicht mehr so leider und das ist wirklich knallhart geworden.
Ja, ich erinnere mich auch dran, wir beide waren ja immer die Konkurrenten, die auf den oberen Plätzen standen, aber wir haben uns ja jetzt auch nicht behagt deswegen.
Nee, und trotzdem bin ich heute mal wieder bei dir im Podcast, also scheinbar haben wir irgendwas anders gemacht, aber ich werde wahrscheinlich heute bei einigen Konkurrenten sicherlich nicht im Podcast eingeladen werden.
Ja, aber manchmal muss man einfach Prioritäten setzen, Lars. Aber
so ist es.
Ich finde es einfach auch gut, dass man dann den Weg dann auch mitverfolgt. Und wir sprechen jetzt ja auch offen über diese Punkte. Und mir geht es auch gar nicht so um das Konkurrenzdenken, sondern mir geht es einfach darum, dass ein anständiges Verhältnis gewahrt werden sollte. Und das ist bei vielen halt nicht mehr möglich, eben aus den von dir genannten Gründen.
Ja, schade, schade. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, der für die Entwicklung der Influencer in wie auch immer das sein wird, dann am Ende wichtig ist.
Hast du dir denn jetzt nach den 8 Jahren im Business noch irgendwelche Ziele gesetzt oder sagst du einfach, es kommt so, wie es kommt?
Ja, tatsächlich muss ich ehrlicherweise zugeben, nicht mehr. Also es klang ja schon am Anfang so ein bisschen durch. Ja. Also ich habe alles erreicht, was ich damit erreichen wollte und habe jetzt kein Interesse mehr daran, das jetzt noch viel größer zu machen. Das ist mir jetzt schon viel zu groß eigentlich. Auch wenn es Spaß macht, so wird dir ja auch, aber es macht halt auch enorm viel Arbeit. Ich meine, ich habe hunderte von Nachrichten in der Community jeden Tag. Ich habe dazu E-Mails, zig Kooperationsanfragen und ich habe keine Angestellten in dem Sinne. Also ich beantworte jede E-Mail auch heute immer noch selbst, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Und das ist ja nicht nur, wir reden jetzt ja nur über den Blog, aber ich habe ja auch noch meine Bücher, die ja auch noch gepflegt werden müssen, auch wenn da jetzt nicht mehr allzu viel Neues dazukommt und noch ein, zwei andere Projekte. Also deswegen habe ich da jetzt keine großartigen Ziele mehr. Also hauptsächliches Ziel ist es jetzt, meine Projekte soweit stabil zu halten und zu betreiben, so zu betreiben, dass sie mir weiterhin Spaß machen. Aber sobald das nicht mehr der Fall ist, hätte ich auch überhaupt keine Probleme mit, mich davon zu trennen. Also von mir aus auch von heute auf morgen. Also das ist mir dann total egal. Aber ja, schauen wir mal. Ich schaue da von Jahr zu Jahr.
Wobei, du hast ja auch die finanzielle Freiheit erreicht und da kannst du dir solche Gedanken natürlich auch machen.
Ja, aber ich war ja, ich weiß nicht, du warst ja auch beispielsweise im Citizen Circle und viele Online-Unternehmer, die sind immer auf diesem Trip, dass immer alles skaliert werden muss und immer größer gemacht werden muss. Und ich weiß nicht, ob du das hattest, aber ich hatte das von Anfang an nicht. Also ich wollte halt immer, es war immer das Ziel, alle Einnahmen zu nehmen, sowohl aus meinem Angestelltenverhältnis als auch aus meiner Selbstständigkeit und die immer umzuschiften in meine Investments vor dem Hintergrund, dass ich davon irgendwann leben können möchte. Und deswegen bin ich da ein bisschen, ja, einen anderen Weg gegangen und habe tatsächlich die finanzielle Unabhängigkeit damit erreicht. Ansonsten hätte ich ja nur Projekt A gegen Projekt B, was Abhängigkeit angeht, getauscht. Also das Angestellten-Dasein jetzt gegen die Selbstständigkeit. Und da würde mir persönlich so ein bisschen dann auch der Spaß fehlen, weil dann wäre es halt kein Spaß mehr für mich, sondern es wäre dann wirklich halt ja ein neues Hamsterrad, das man sich halt gebaut hat. Nur, dass man da auch nochmal viel mehr Verantwortung trägt, weil man für seine Rente selbst vorsorgen muss und all diese Späßchen, die Selbstständigkeit noch so mit sich bringen, weißt du ja selbst.
Naja, ich meine, in der Selbstständigkeit, da ist nicht alles eitel Sonnenschein, sondern du hast ja auch noch ganz andere Probleme. Und es ist die Rente, das Thema Steuern kommt immer wieder da davor und Ja, da muss man sich eben auch überlegen, ob man das dann machen will. Für die einen ist es super, zum Beispiel bei den Lazy Investors, die hatte ich ja auch erst im Januar zu Gast, die sind ja auch im Citizen Circle, mhm. Für die passt das absolut, für mich hat es nicht gepasst, aber das muss jeder für sich selber dann auch entscheiden.
Ja, das ist ja auch nochmal diese, also viele Online-Unternehmer, die wandern ja auch einfach aus. Einige natürlich, weil sie wirklich Bock drauf haben, aber es gibt auch, glaube ich, genauso viele, die sich einfach, die es einfach nicht anders schaffen finanziell, weil das Leben in Deutschland als Online-Unternehmer ist halt einfach teuer. Und so viel muss man auch erstmal verdienen, dass man sich das Leben dann halt auch leisten kann, ohne die speziellen Sachen, die man vielleicht, Vorzüge, die man vielleicht vorher als Angestellter hatte.
Ja, absolut. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich denke, in einigen Jahren müssen wir unbedingt noch mal eine Finanzrocker-Folge da machen, zu den Jahren, die da ins Land gezogen sind. Und dann schauen wir mal. Aber zum Abschluss würde ich, wie gehabt, das obligatorische Word Shuffle mit dir machen. Die Begriffe sind mit Sicherheit schon mal irgendwann gefallen teilweise.
Okay.
Aber es gibt ja einen neuen Hintergrund. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, den hast du eingangs, glaube ich, schon gesagt, nämlich Nomad Cruise.
Ja, Nomad Cruise, das ist auch eine Community wie der Citizen Circle, allerdings auf internationaler Ebene. Und es hat die Besonderheit, dass man sich in der Regel auf See trifft. Das heißt, die organisieren immer Kreuzfahrten und machen dann auf dieser Kreuzfahrt eine Konferenz, wo es halt nur um das Thema Online-Business oder auch Coaching-Business, was auch immer, alles, was man da online machen kann, was du dir nur vorstellen kannst. Darüber reden die halt auf dem Schiff. Und da fahre ich jetzt das dritte Mal mit. Im Oktober freue ich mich schon drauf, diesmal von Vancouver nach Tokio. Ich bin dann circa einen Monat unterwegs. Okay. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ist diesmal ein anderes Schiff, weil die Kreuzfahrtgesellschaft von damals pleite gegangen ist, als ich das letzte Mal da war, während Covid. Ja, aber die haben das Thema wieder aufleben lassen mit anderen Kreuzfahrtgesellschaften und schauen wir mal. Also normalerweise würde ich niemals auf eine Kreuzfahrt gehen. Also es ist ein absolutes Graus für mich. Aber ja, das hier mache ich eine Ausnahme, weil das halt echt immer wirklich coole Trips sind und man wirklich auch Leute kennenlernt, die würdest du halt in Deutschland einfach nicht kennenlernen. Das ist halt auch der Hauptgrund.
Du hast doch damals auch den Nick Martin kennengelernt, ne?
Ja, der war auch tatsächlich mit. Ja, genau. Ich erinnere mich, ich glaube, von Spanien nach Brasilien sind wir damals gefahren. Da war er auch an Bord, meistens betrunken. Schöne Grüße an der Stelle.
Ja, für alle Hörerinnen und Hörer, denen der Name nichts sagt, der war, glaube ich, in Folge 10 von Mehr Mut zum Glück und der hat so eine abenteuerliche Geschichte von seinen Reisen erzählt und ich hatte Lars damals erzählt, dass ich ihn zu Gast habe und dann hat er mir nämlich genau die Story von eben erzählt.
Ja, ist auf jeden Fall eine Marke, ja.
Ja, die Welt ist manchmal klein, ne?
Ja, genau, aber solche Leute triffst du halt oft auf dem Schiff. Also sind auch viele Deutsche mit dabei, auch einige aus dem Citizen Circle, diese Community ist gefühlt auch nur eine große Familie, aber die auch immer größer wird, muss man auch sagen. Die ist nicht mehr so klein, wie es mal war. Also das ist auch schon ein bisschen ungemütlicher geworden an der einen oder anderen Stelle.
Okay, naja, auch die Leute haben große Träume, die sie dann da umsetzen wollen.
Ja klar, aber es kommen halt immer mehr dazu, die sagen, okay, wir wollen jetzt nicht mehr arbeiten, wir wandern jetzt aus und versuchen halt jetzt irgendwie Online-Coachings zu machen und damit unser Geld zu verdienen. Gerade auf der Nomad Cruise sind halt, ich weiß es noch von damals, als wir von Spanien nach Brasilien gefahren sind, da sind wirklich Leute drauf gewesen, die echt mit ihrem letzten Geld auf diesem Schiff waren und sich erhofft haben, da jetzt die Inspiration zu finden für neue Projekte. Und bei einigen hat es tatsächlich auch geklappt. Also es war echt beachtlich zu sehen, wie einige Leute da wirklich so wortwörtlich ins kalte Wasser springen, um sich dann quasi das Ticket zum Glück sozusagen zu gönnen und das dann hier und da wirklich auch funktioniert hat.
Ja. Kommen wir zum zweiten Begriff. Hypnosis Song Fund ist es.
Eieiei. Ja, ein schwieriges Investment. Eigentlich sehr, sehr cool. Da geht es ja um Musikrechte. Also es ist ein Fonds auf Musikrechte, der ein bisschen, sagen wir mal, durch schlechtes Management in Mitleidenschaft gezogen wurde und den ich jetzt leider mit Verlust verkauft habe. Es tat ein bisschen weh. Aber auf der anderen Seite, also da wurden die Dividenden auch gestrichen und die sind jetzt auch, die kommen auf absehbare Zeit auch nicht wieder. Aber man kann das Thema auch tatsächlich bei P2P spielen. Habe ich dir, glaube ich, jetzt gar nicht in unserem Podcast erzählt. Nämlich gibt es immer eine Plattform, die heißt Skedit. Und die ist in Irland firmiert. Und da gibt es tatsächlich auch einen Kreditgeber, der im Prinzip genau das Gleiche macht. Gibt eine Ausschüttungsrendite von, ich glaube, 9%. Und ja, Okay. Ist das gleiche in grün, nur ohne die ganzen Brokerkosten. Kann man also weitermachen, nur halt nicht an der Börse. Wobei, man kann es ja trotzdem weitermachen, aber ich weiß halt nicht, ob aus dem Hypnosis Songs Fund je wieder was werden wird. Die Nachrichten, die sind halt schon ziemlich düster und ich weiß gar nicht, ob es so viele andere Instrumente an der Börse gibt, wo man das Thema Musikrechte mit abdecken kann. Müsste ich mal den Louis fragen, aber ich glaube, es gab noch einen anderen. Aber ich glaube, der wurde verkauft oder irgendwie integriert in irgendeinen anderen Fonds. Ich glaube, da gibt es nichts mehr. Schade eigentlich. War ein spannendes Thema.
Ja, kam auch immer wieder vor. Ich glaube, in den Folgen mit Louis und mit Anton kam immer der Hypnosis Song Fund vor. Und ja, hinterher ist man schlauer.
Ja, die Idee an sich ist ja auch super. Ja, aber wenn halt trotzdem noch ein Missmanagement stattfindet und dass der Fonds irgendwie durch irgendwas heruntergewirtschaftet wird, dann ist es natürlich trotzdem bitter und dann hilft dir die tolle Idee am Ende auch nichts. Also ich glaube, am Ende habe ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe es in meinem Newsletter geschrieben, kannst du nicht genau sagen, aber ich glaube, ich habe 40% Verlust damit gemacht. Ist es kein Drama, ich hatte jetzt kein großes Vermögen drin, aber es war trotzdem schade, weil ich das eigentlich gerade bei dem Investment nicht erwartet hätte.
Kommen wir zum dritten Punkt. Das ist auch eine Geschichte, die negativ in den Medien war, Crypto.com.
Crypto.com, findest du das negativ? Ich weiß gar nicht. Also ich habe ja die Crypto.com-Karte heute immer noch und sie ist auch immer noch mehr als ein Eiskratzer, also diese Metallkarte. okay. Ich lasse da immer noch, ich glaube, Netflix drüber laufen, Spotify, die Airport-Lounges, da habe ich jetzt halt auch schon 1.000 Euro gespart oder sowas. Aber was halt blöd ist, gerade die später dazu gekommen ist, und so ist es leider bei vielen Krypto-Projekten, also so, desto früher du dabei bist, desto bessere Chancen hast du eigentlich am Ende, nicht mit Verlust rauszugehen. Ich bin beispielsweise mit dem CAO jetzt nicht im Minus oder so, also diesem Coin, der dahinter steht, hinter Crypto.com. Ja. Aber alle, die später eingestiegen sind, wirklich horrende Summen für diese Karte bezahlt haben. Ich glaube, wir haben im letzten Interview darüber gesprochen. Ich habe, glaube ich, meine Karte damals für 3.500 Euro gekauft, fix, und musste dann halt nicht mehr draufzahlen. Aber die gleiche Karte, die hat, glaube ich, 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später, hat die 35.000 Euro gekostet. Und trotzdem gab es Leute, die darauf aufgesprungen sind, weil sie halt gedacht haben, boah, das ist jetzt das Ding, das geht voll durch die Decke. War leider nicht so. Ja. Ich glaube, der Coin hat von seinem Ursprung, ich glaube, der war mal bei 1 Euro fast, nicht ganz. Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder irgendwo bei, weiß ich gar nicht, 10 Cent oder sowas. Ja, ist auf jeden Fall sehr abgestürzt. Aber das Konzept an sich finde ich immer noch klasse. Ich habe jetzt auch noch eine zweite Karte, das ist die Bluetooth-Karte. Ist ähnlich, der Coin ist nur ein bisschen teurer, aber an sich, wenn man diese Karten wirklich im Alltag nutzt und sein Cashback, was man dadurch generiert, immer wieder umwandelt, dann sind das trotzdem noch tolle Instrumente, um halt so ein bisschen wieder was zurückzubekommen. Ich meine, der Wert der Coins, der kann ja sowohl positiv als auch negativ wirken, auch wenn es jetzt bei Crypto.com die letzten Jahre immer negativ war. Aber das muss ja nicht so sein. Und ja, aber man muss halt immer dran denken, diese ganzen Sachen nicht anzusammeln, sondern auch mal den Gewinn rauszunehmen. Ich würde aber trotzdem solche Karten immer bevorzugen, beispielsweise zu einer American Express, wo ich halt immer fix, ich weiß gar nicht, was sie kostet, ich habe damals 55 Euro bezahlt im Monat, die halt einfach weg sind. Und so habe ich halt immer noch diesen Coin dahinter, der halt im Wert sich verändern kann. Und das Geld kann ich ja theoretisch immer noch wieder rausnehmen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr so viel wert ist wie damals. Aber auf der anderen Seite habe ich mir ja auch schon extrem viel Cashback einfach, ja, umgewandelt, dann für mich und wieder auf die Karte geladen. Von daher ist das Thema für mich auf jeden Fall im Plus ausgegangen. Ich glaube, für einige andere, gerade in der Community auch, aber ich weiß halt, wie gesagt, auch von vielen, die spät eingestiegen sind, die dann halt ja schon Gelder in den Sand gesetzt haben, beziehungsweise jetzt feststecken und entweder die Karte benutzen oder das Thema halt für sich glattstellen müssen.
Naja, ich meine, die mussten ja auch mit Damon bezahlen für den Werbespot und die haben immer noch die Rechte an der Crypto.com Arena in LA, wo ja die Lakers und die Clippers spielen und das kostet natürlich auch viel Geld.
Ja, wobei das, glaube ich, eine Einmalsumme war mit dem Sponsoring der Arena. Hast du die nicht sogar schon mal gesehen? Du warst doch da, oder?
Ja, ich habe die Arena nicht gesehen.
Okay, ich dachte, du hättest dir die mal angeschaut. Also die sieht ja echt schon irre aus mit dem ganzen Dach mit Crypto.com obendrauf. Also da haben sie schon einiges in die Hand genommen. Ja, aber es hat ja scheinbar funktioniert. Ich meine, und man muss ja auch noch sagen, also Crypto.com stand ja auch im Verdacht, dass das eine der nächsten Plattformen ist nach, ich weiß ja nicht, ob es nach Celsius war oder vor FTX, dass die halt baden gehen. Aber es ist halt nicht passiert. Das ist halt eine der Plattformen, die das gut durchgestanden haben und ja, die scheinbar ganz normal weitermachen. Aber ich glaube, bei denen steht heute die Karte auch nicht mehr im Fokus, sondern die haben jetzt ja, einfach andere Produkte. Und die Karte ist einfach so ein Nebending, wie bei vielen anderen Unternehmen auch.
Ja. Nächster Begriff ist Büchermarkt.
Büchermarkt, ja. Was kann ich denn dazu sagen? Ich war ja sehr aktiv auf dem Büchermarkt, lange, lange Zeit und habe sehr viele Bücher veröffentlicht. Aber ich musste mich irgendwann entscheiden. Der Büchermarkt gerade auf Amazon, wo ich veröffentlicht habe, der ist wie viele andere Online-Projekte auch extrem professionalisiert worden. Also ich konnte damals mit einem Buch erfolgreich sein, was 250 bis 500 Euro gekostet hat. Heute müsste man wahrscheinlich für die gleichen Bücher, weiß ich nicht, 2.000, 3.000, 4.000 Euro in die Hand nehmen. Und du musst auch noch Werbeanzeigen schalten, damit du überhaupt irgendeine Sichtbarkeit erreichst. Und deswegen habe ich irgendwann entschieden, das Thema nur noch mit von mir befreundeten Autoren weiterzumachen oder mit Autoren, die ich aus dem Finanzbereich kenne, mit den Büchern zu machen, die schon eine gewisse Bekanntheit haben. Das hat auch gut funktioniert. Aber ich habe mich trotzdem irgendwann entschieden, das Thema Self-Publishing nicht mehr in dem Sinne weiter zu betreiben wie damals. Das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres 2 Bücher veröffentlicht. Und im letzten Jahr waren es, glaube ich, auch insgesamt nur 2. Also ich mache das Thema jetzt wirklich nur noch auf Wartungsmodus. Bringt mir immer noch eine Menge Geld ein. Das ist auch ganz cool. Aber trotzdem werde ich das Thema jetzt in dem Sinne nicht mehr weitermachen und weiterverfolgen, weil der Markt, also du musst halt wie bei P2P, du musst halt einfach täglich dranbleiben. Es ändert sich so viel und du hast so eine starke Abhängigkeit von Amazon. Das passt nicht mehr so ganz in mein Lebenskonzept.
Okay, klare Ansage. Ich glaube, in der zweiten Folge, wo du zu Gast warst, da haben wir drüber gesprochen ausführlich. Also wer das nochmal nachhören will, ich finde die Story super spannend und es lohnt sich auch da trotzdem nochmal reinzuhören, auch wenn dieses Thema jetzt nicht mehr passt. Aber das gilt ja auch für alle anderen Themen, die jetzt noch kommen in Zukunft, KI oder was auch immer.
Ja, auf jeden Fall. KI ist ja wirklich auch ein Riesenthema im Buchmarkt. Ich meine, da kann man auch so viel, wirklich Text jetzt produzieren auf Knopfdruck. Das war ja damals, ging das schon mit Freelancern so, aber jetzt ist es ja noch mal viel einfacher. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das verändert. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für das Thema. Ich meine, dadurch bin ich damals quasi finanziell unabhängig geworden. Und von daher, war echt eine klasse Sache. Aber man muss halt auch wissen, wann man Themen einfach loslassen muss und wann es keinen Sinn mehr macht, irgendwelche Dinge weiter zu verfolgen.
Ja, absolut. Dann komme ich zum letzten Begriff. Das ist Familie.
Oh, Familie. Ja, für mich sehr, sehr wichtig, meine eigene Familie. Und ich habe mir tatsächlich mit meiner jetzigen Frau auch immer noch weiteren Zuwachs gewünscht. Ich weiß, wir haben da noch in unserem alten Podcast drüber gesprochen, 2021. Und ja, jetzt ist es soweit. Wir haben jetzt bald eine Tochter und ich habe auch noch einen Sohn. Das heißt, wir sind dann jetzt beispielsweise im Sommer zu viert unterwegs. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Und das ist ja auch mit ein Grund jetzt, warum ich finanziell unabhängig geworden bin. Weil ich jetzt einfach für sowas Zeit habe. Also ich weiß gerade, als Lennart geboren wurde, da hatte ich halt nicht viel von ihm im ersten Jahr, weil ich halt ständig auf Arbeit war. Also ich bin halt den ganzen Tag auf Arbeit gewesen, bin abends wiedergekommen. Dann habe ich ihn vielleicht noch eine halbe Stunde gesehen und das war's dann. Aber jetzt bin ich halt den ganzen Tag zu Hause. Klar, das wird meine Arbeit komplett durcheinander bringen. Ist auch völlig okay. Aber ich habe halt die Möglichkeit, ständig meine Tochter jetzt zu sehen und mit ihr etwas zu machen und sie kennenzulernen. Und das hätte ich halt nicht, wenn ich nicht finanziell unabhängig wäre oder beziehungsweise nicht nur zu Hause arbeiten würde. Ich meine, das Thema Covid hat ja die Heimarbeit sowieso komplett verändert. Ich meine, viele Väter haben jetzt, weiß nicht, für manche Luxus, für manche vielleicht eher Horror, aber die haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten. Das ist schon auf jeden Fall für manche Beziehungen, Vater-Kind oder Mutter-Kind, ist das auf jeden Fall eine coole Sache, ja.
Sehr schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall für die kommenden Tage und Wochen alles Gute und ich bin gespannt, was du dann bei der nächsten Folge dann erzählen wirst.
Ja, und ich bin gespannt, ob ich dann noch einen Finanzblock habe. Vielleicht bin ich dann total nur noch mit meinem Portfolio bei dir und gar nicht mehr mit Finanzblock. Wer weiß, in ein paar Jahren schauen wir mal, wie die Regulierung so alles durcheinander bringt.
Aber selbst dann hast du noch was zu erzählen.
Das hoffe ich doch, ja.
Dank dir, Lars.
Ich danke dir, Daniel.
Soweit das Interview mit Lars. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blogartikel. Die nächste Folge gibt es aller Voraussicht nach am 23.04. zu hören. Zur Not muss ich da wieder etwas improvisieren, denn die Herausforderung bei so langfristiger Planung ist es, kurzfristig etwas auf die Beine zu stellen. Und es steht ja in Kürze auch noch eine Jubiläumsfolge an, die auch wieder ein bisschen aufwendiger ist und deswegen muss ich gerade so ein bisschen hin und her switchen, was die Terminplanung angeht, aber ich werde das schon hinbekommen. Bei Memo zum Glück kann ich zum Glück deutlich langfristiger planen und da machen Interviewverschiebungen dann auch nicht so viel aus. Da steht übrigens im April die 50. Jubiläumsfolge an. Dafür ist meine Leitung nach Pakistan gegangen und dabei ist eine absolut herausragende Folge entstanden, die ebenfalls etwas länger dauert und auch einiges mit dem Thema Finanzen zu tun hat. Hört doch dort gern mal rein. Jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank für das Hören und natürlich auch für die Geduld, weil es mit dieser Folge etwas länger gedauert hat und sage bis zum nächsten Mal.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.